Nimm's auf?
Ja. Max, wir müssen reden.
Michi hat sich eigenes Podcast-Equipment gekauft. Cheers.
Prost.
Ist hier gleich in die Profiliga eingestiegen. Nicht so immer wie ich den billigsten Scheiß, der gerade noch so geht.
Ja, also ich glaube, audioqualitätsmäßig dürfte sich jetzt das nicht groß verändert haben.
Aber das ist schon irgendwie so, das ist schon der Mercedes G-Wagon unter den.
Ich glaube, das ist einfach der Standard. Also so ein, ich habe jetzt den Zoom H6. Das ist so ein Standardgerät, mit dem viele Podcaster arbeiten.
Ja, ja.
Und der mir mehrfach.
Aber auch schon so ein Statussymbol.
Also ich meine, das Ding ist jetzt nicht irgendwie wahnsinnig teuer. Das kostet so viel wie deine Apple-Uhr da. Und die kann gar nichts aufnehmen, ne?
Das stimmt.
Dann sind halt einfach die ganz normalen Beyerdynamics-Headsets dran und das war es eigentlich auch schon. Also es ist jetzt, klar ist eine Investition, aber ich mache ja irgendwie immer wieder viele Podcasts und das Geile ist, daran kann man jetzt ja auch 4 Headsets ran tun, ne?
Wird hier gerade von den Katzen untersucht.
Genau. Ich glaube, du sollst als Brücke über links. Wir sind hier gerade bei einem guten Freund von mir, wo ich die Katzen gieße.
Übertragen Katzen eigentlich Corona?
Nur bei Leuten, die sie nicht mögen.
Okay.
Aber sie scheint jetzt zu mögen.
Interessant. Menschenskinder, das ging ja schnell.
Ja,
dass ich hier
die ist sehr zutraulich auf jeden Fall. Die andere ist sehr viel scheuer. Aber die will immer gleich Freundschaft schließen.
Offensichtlich. Hallo Katze. Wie heißen die denn?
Ich weiß es nicht.
Du machst wirklich nicht mehr als die gießen, oder?
Das sind Katzen. Die hören eh nicht, wenn ich deren Namen rufe.
Aber man ruft ihn trotzdem manchmal, wenn sie dann weggerannt sind.
Ja? Ja, die rennen ja nicht weg. Also ich sorge dafür, dass sie nicht wegrennen. Ja, okay. Genau, also wir sind jetzt hier anders ausgestattet und wir können jetzt sozusagen 2 Gäste haben.
Mhm.
Und das alles auf einen mit einem Gerät abfrühstücken. Und wir haben ja, du hast ja auch 2 Headsets, ich habe 2 Headsets,
genau.
Und dann kommen wir auf 4 Headsets. Das ist eigentlich ziemlich geil.
Wenn Corona vorbei ist, können wir dann auch prompt noch 2 Gäste dazu einladen.
Genau.
Oder sehr, sehr lange Kabel kaufen. Für Social Distancing.
Ja, genau. Nee, und jetzt probieren wir das erstmal aus. Finde ich gut.
Ich habe heute mit einem Kollegen, wir haben so distanziertes draußen Treffen mit Kollegen gemacht. Und mit einem Kollegen habe ich mich unterhalten, der war total leise die ganze Zeit, was einem halt per Zoom nicht auffällt, weil er da direkt am Mikrofon sitzt. Und wenn man so denkt, das liegt an der Hardware, macht er ein bisschen lauter und dann geht alles. Ist schon eigentlich ganz praktisch, dieses, also ich weiß gar nicht, wer dieses Vor-Ort-Meeting, ich weiß nicht, wessen Idee das war.
Ja.
Dieses Face-to-Face, das ist irgendwie.
Ach, du warst irgendwie draußen, ne? Habt ihr euch irgendwo in einen Café getroffen? Oder?
Genau.
Genau, und war gut?
Die anderen Leute zu treffen war gut. Das Café war so, das war.
Wo wart ihr?
Ich weiß nicht, ob ich. Soll ich hier ein Café bashen?
Why not?
Das heißt Cozies. Und das ist am Boxhagener Platz. Und die Bedienung war super passiv-aggressiv.
Das ist Berlin hier?
Ja, ja, aber die mochte offensichtlich nicht. Das war schon mal eine Stufe weiter. Die mochte es offensichtlich nicht, dass wir da mit Laptops sitzen. Und hat auch irgendwie am Anfang hat sie gesagt, ja, so normalerweise ist ja hier mit Laptops, also der Laden war leer, wir waren wirklich die einzigen Leute da. Ja, normalerweise ja mit Laptop nur hier vorne am Stehtisch, aber heute machen wir mal eine Ausnahme so. Okay, dann macht er eine Ausnahme, sehr gut. Dann bestellen wir mal und so. Aber dann war es offensichtlich, wäre jetzt meine Vermutung, war es ja auch nicht so ganz recht, dass wir diese Ausnahme auch dann tatsächlich nutzen und nicht sagen, diese Ausnahme, mit der wollen wir gar nichts zu tun haben. Und dann wurden immer mehr so kleine Hürden eingebaut. Also zuerst mussten wir alles immer sofort bezahlen. Und
weil kann man ja nicht trauen, die Leute mit den Laptops,
die hinten drin sitzen, die flüchten ja wegen 5 Euro aus dem Fenster. Und So und das war, und dann kam noch einer an, der hatte dann den Kaffee gemacht, also der quasi, der hat uns den dann noch gebracht und er hat sie hat noch, und das macht den Eindruck, als ob ihm das super unangenehm wäre, hat uns dann noch so, ja, ich muss leider sofort abkassieren, so. Also als ob das auch definitiv nicht normal ist, dass man da sofort abkassiert und so. Und dann war das die ganze Zeit so immer so sofort bezahlen und sowas. Und dann habe ich so, ja, ich mache mit Karte, ich komme gleich. Und dann habe ich das halt, ich meine, ich kann das Spiel hier ja aufspielen. Also passiv-aggressiv, wenn ich eins kann, dann passiv-aggressiv. Also die ganze Zeit dann so, ja, ich komme gleich. Also so super freundlich halt so und so. Und die jedes Mal, wenn sie wieder in die Nähe so, aber sie hat noch nicht bezahlt, oder? Ja, ich komme gleich, Und dann bin ich dann irgendwann beim Gehen, bin ich halt nach vorne gegangen.
Wenn du dann einfach rausgehen so. Und dann sich noch mal erinnern lassen. Also sie wollten doch noch zahlen. Ach ja, stimmt.
Mach ich, ich komme gleich.
Ich komme gleich. Moment, ich muss da nur kurz dort um die Ecke. Da ist noch ein Freund, dem muss ich Hallo sagen.
Und dann wollte ich so beim Bezahlen, wollte ich eigentlich nochmal sagen, so, war irgendwas? Haben wir irgendwas falsch gemacht, so nach dem Motto? Aber dann hat sie so, wollte ich mit Karte bezahlen, so, ja, Karte erst ab 5 Euro. Das waren halt 4,80 Euro oder so. Da ich, okay, fuck yourself. Also leichter kann man sich nicht ums Trinkgeld bringen, das ist wirklich... Und dann hat jemand zwischendurch, hat dann auch jemand nachgeguckt, so deren Bewertung ist halt sehr, sehr viele 5-Sterne-Bewertungen, dann halt so langsam runter und dann nochmal sehr, sehr viele 1-Sterne-Bewertungen. Also nicht ansatzweise so viele wie 5-Sterne-Bewertungen, aber wir waren offensichtlich nicht die Einzigen, die da negative Erfahrungen gemacht haben. Und ich erinnere mich noch, als wir mal hier in Berlin waren, haben wir da in der Nähe gewohnt und waren darum öfters mal in diesem Café. Und ich war da irgendwann mal mit Diana, waren wir mal frühstücken. Und Diana ist immer super, die hat das einfach, die achtet immer drauf, was so, also die kann überhaupt nicht ab, wenn Kellner irgendwie jeder Gang extra und sowas, weißt du, so diese Sachen. Die ist halt so ziemlich gut organisiert, die hat ja auch Eventmanagement lange gemacht und so. Und wenn halt irgendwie eine Bedienung unorganisiert ist, dann wird die fuchsig. Und in dem Fall war das so, dass wir da saßen, direkt am Eingang. Es ist ungefähr alle 20 Sekunden eine Bedienung bei uns vorbeigekommen. Bei uns türmte sich von den Vorgästen das Geschirr auf den Tisch, also wirklich türmte. Und wir haben dann, ich weiß nicht wie lange, eine Viertelstunde da gesessen und haben einfach nur beobachtet, wie keiner auf die Idee kommt, mal dieses Geschirr mitzunehmen, dieses Dreckgeschirr, was da die ganze Zeit rumsteht. Auch nachdem sie dann unsere Bestellung aufgenommen hatten, so, nee, das blieb dann alles so stehen und so. Das war auch so.
Das ist ein interessantes Konzept, Leuten dabei zuzuschauen, wie sie Dinge nicht tun.
Ja. Ich ging auf Twitter rum, so ein Video. Ich weiß fast nicht, ob es gestellt war. Das war halt eine Frau, die fuhr an die Zapfsäule ran und wollte tanken und stieg dann aus dem Auto aus, lief ums Auto rum, ging zur Zapfsäule. Oh, der Einlass ist ja auf der anderen Seite. Und also hat sich halt an die falsche Seite von der Zapfsäule gestellt. Und das ganze Video geht nur, wie sie 3 oder 4 Mal versucht, immer wieder das Auto umparkt, aber immer wieder an der falschen Seite von der Zapfsäule steht. So einmal rumfährt, dann wendet sie einmal, fährt an die andere Seite, an die Zapfsäule ran. Und
ihr schon 3 Mal um diese Zapfsäule gefahren.
Aber es ist auch, das Lustige ist auch, sie steigt auch jedes Mal aus, also der Tank ist auf der Fahrerseite. Das heißt, sie läuft jedes Mal, wenn sie gucken gehen will, läuft sie wieder dran vorbei. Mhm. Aber sie kommt auch nicht einmal auf die Idee, so. Also das ist wirklich irgendwie, und das ist, und du siehst halt diese Leute, die klingen relativ so, oh no, she's doing it again. Also die so richtig so empathisch so mitfühlen und dann sind sie irgendwie nochmal, dann ganz am Ende geht er nochmal hin und sagt ihr nochmal Bescheid und dann kriegt sie es irgendwie, dann und wo sind sie so richtig so, yeah, she got it.
Ich frage mich, ob solche Leute dann vielleicht einfach als Kinder diese Bauklötze nie benutzt, also die wo so Bauklötze in so verschiedene Formen reinpassen müssen. Also ob sie dieses Spiel als Kind nicht gemacht haben.
Es gibt ja Zivilisationen, die kein Links und Rechts haben, sondern, also wir haben ja so ein
Nord und Süd haben die dann aber. Also es gibt so
die haben absolute Systeme und nicht genau, so relativ, also so quasi egozentrische Systeme oder wie auch immer man die jetzt nennen will. Mhm. Und vielleicht hat die ja in der Richtung, also wenn sie in der Richtung gedacht hat, weil, also wenn man halt so aus seinem Ego guckt und sagt so, auf meiner linken muss jetzt diese Zapfsäule sein, damit nachher das auf der Fahrerseite auch ist, dann ist es, dann kann man es ja eigentlich fast nicht falsch machen. Mhm. Aber sie ist halt so merkwürdig im Kreis gefahren, dass du halt so glauben könntest, dass sie, ah, dann muss das nachher und so. Und es hat auf der Ebene hat es auch irgendwie ein bisschen Sinn gemacht, aber ich weiß trotzdem nicht, ob es eine gute Idee ist, dass sie eine Fahrerlaubnis hat.
Mhm. Ich meine, diese spezielle kognitive Fähigkeit zu wissen, wie links und rechts funktionieren, die braucht man ja im Straßenverkehr. Also
sollte man die drauf haben. In Amerika ist die nicht ganz so wichtig.
Jein, weil du musst ja nicht wirklich wissen, wo links und rechts ist, sondern du musst ja nur intuitiv wissen, wo du lang musst.
Na, eigentlich als in USA gibt es ja keinen rechts vor links. Mhm. Sondern da ist ja alles entweder gleich, also wenn kein Schild dran ist, dann hat man Vorfahrt oder steht halt ein Stoppschild dran. Und oder es ist halt ein Always-Stop. Und das Einzige, was du wissen musst, auf welcher Straßenseite der Straße du fährst. Und das ist was man erstaunlich, das habe ich in Neuseeland gemerkt, was man erstaunlich
schnell, ja.
Nee, man hat es nicht gut drauf, weil, also was mir sind so Sachen passiert wie, ich bin stundenlang bin ich gefahren, immer auf der richtigen Straßenseite, dann sind wir an den Straßenrand dran gefahren. Um mal kurz auszusteigen und zu gucken und dann steige ich wieder ins Auto rein und fahre wieder auf die Straße drauf und fahre auf die falsche Straßenseite, obwohl ich gerade
genau
4 Stunden auf der richtigen Straßenseite gefahren bin und sowas. Und was ich auch gesehen habe, was echt krass war an der einen Stelle, da hatten sie echt Glück, dass da waren vor uns offensichtlich auch irgendwelche Touristen, die sind auf der linken Seite in so einen Kreisverkehr reingefahren.
Oh, aber das ist scheiße.
Aber sie sind halt nicht, also sie hätten eigentlich nur den Straßen folgen müssen, aber so irgendwie, man muss doch rechts rum im Kreisverkehr fahren. Und dann halt quasi, und die mussten dadurch auch echt gefährliche Winkel fahren, also abgesehen davon, dass sie in der falschen Richtung auf großen, schnellen Kreisverkehr gefahren sind, sind die halt so rein und mussten dann so einen sehr steilen Winkel fahren, weil die Kreuzung halt dafür ausgelegt war, dass man halt links in die Kurve reinfährt und so. Und das halt nicht so einfach auf. Das war, ja, also das ist.
Also ich bin ja letztes Jahr auch links gefahren auf Phuket in Thailand. Da ist ja auch Linksverkehr. Und ich muss sagen, also klar, also ich fand, zuerst einmal merkt man, dass man sich relativ schnell dran gewöhnt,
ja,
zuerst. Ne? Also man denkt so, okay, ja, also zuerst hat man erstmal total Angst davor. Ne?
Ich hatte tierischen Schiss, ich habe es aber
genau,
gar nicht gemacht.
Am Anfang, wir hatten keine andere Wahl. Ich musste das jetzt dann irgendwie machen und ich hatte tierischen Schiss, weil auch vor allem auf Phuket fahren die Leute auch wieder Henker, ne? Also vor allem tausende von kleinen Mofas, die halt irgendwie links, rechts an dir vorbei heizen und das ist alles irgendwie völliges Chaos so, ne? Und dann noch irgendwie Linksverkehr und dann ich fahre ja irgendwie, keine Ahnung, ein, zweimal im Jahr Auto oder so, ne? Also ich bin jetzt auch nicht so der wahnsinnig, hab nicht so viel Praxis. Und aber das ging dann erstaunlich gut, irgendwie links zu fahren und genau, aber das kenne ich auch, diese Situation, man hat gerade eine Pause gemacht und dann fährt man wieder los und dann intuitiv fährt man wieder auf die rechte Seite und dann hatte ich Gott sei Dank immer Tintin, die sagte, nein, du musst alle links fahren und so.
Also in dem Fall, wo ich es, meistens habe ich es auch hingekriegt, das war dann in dem Moment, in dem ich kognitiv noch irgendwie anders überladen war. Also was in dem Fall, an den ich jetzt konkret denke, ist halt, da waren wir, ah, guck mal, da hinten ist noch eine schönere Stelle, wo man gucken kann, dann fahre ich mal rasch darüber und war quasi im Kopf schon wieder beim Abbiegen an der nächsten, also weil das war dann irgendwie 20 Meter weiter oder 30 Meter weiter, war dann so die nächste Stelle, wo man einen schönen Blick hatte. Und dadurch war ich schon im Kopf und bin dann halt noch kurz diese so und hatte die Straße eigentlich gar nicht ein. Und wenn ich so dran gedacht habe, ah, ich fahre jetzt auf die Straße drauf, habe ich es meistens relativ gut hingekriegt. Aber ja, ist halt, man gewöhnt sich. Auf welcher Seite war der Blinker und welcher Seite war der?
Genau, das war nämlich das viel Schlimmere. also nämlich Blinker und Scheibenwischer sind ja auch vertauscht. Ne?
Das ist nicht automatisch. In Großbritannien sind die Blinker und Scheibenwischer nicht vertauscht.
Okay.
Also da sind sie auf der gleichen Seite wie bei uns, aber in Japan und dann wahrscheinlich auch in den anderen asiatischen Ländern ist es vertauscht und in Neuseeland ist es auch vertauscht.
Also bei mir war es jedenfalls vertauscht und das war viel schlimmer, weil da habe ich mich nie dran gewöhnt.
Genau.
Immer wenn ich irgendwo links abbiegen wollte, halt immer der Scheibenwischer so.
Und das eine Mal, wenn du einen Scheibenwischer brauchst, dann fühle ich, machst einen Blinker an.
Genau. Das war wirklich so, Tintin hat sich jedes Mal kaputt gelacht. Naja, jedenfalls, das war viel schlimmer irgendwie als das Linksfahren. und das war auch echt krass. Also dann Genau, dann gab es diese eine echt enge Straße, das war so eine Art Schleichweg, wie man besser in die Stadt kommt und so. Und da sind wir halt mal lang gefahren und da fährst du dann halt sozusagen, musst du in so eine ziemlich enge Gasse reinfahren, die dann halt auch gleich so super steil nach oben geht. Ne? Mhm. Und das allererste Mal, als ich das halt mache, so, also du musst halt erstmal sozusagen rechts abbiegen, oh, was ja sozusagen beim Linksverkehr dann eben das entsprechende Linksabbiegen ist, was halt sehr sowieso schon krass ist mit irgendwie einer fünfspurigen Straße so. Und dann fährst du halt von sozusagen rechts abbiegen in diese kleine Gasse rein, die dann auch noch super steil ist. Und in dem Moment kommt halt erst einmal ein riesengroßer Laster runtergeschossen. Genau, das ist dann auch direkt aus so einer Kurve raus, ne? Und der kommt mir dann, ich komme so.
Und wahrscheinlich hat er noch kaputte Bremsen.
Genau, und das war so mein erster Erlebnis. Das war so ein Schock, so voll irgendwie sozusagen mitten an diesem Anstieg, wo ich gerade drin bin, erstmal auf die Bremse steigen und diesen Laster an mir vorbeilassen. Das war so, da war ich ein bisschen aufgewühlt danach. Aber es ging dann auch. Also ist alles gut gegangen, kein Unfall und so weiter.
Offensichtlich.
Toi, toi, toi.
Ansonsten könnte man hier nicht deinen Zoom H6 ausprobieren. Obwohl, was, muss ja nicht gleich.
Ja, nee, es war alles gut.
Ach ja.
Meinst du, wir können nochmal reisen in diesem Leben?
Das ist eine gute Frage. Das ist, wir planen, wir haben jetzt unseren Urlaub geplant.
Ach, ihr macht jetzt, ja?
Ende des Monats fahren wir für eine Woche nach Bayern in die Nähe von Dianas Schwester, also nicht dahin, weil eben auch wegen Abstand, aber auch so zum einen, weil halt damit Dianas Mutter, die halt Kolja jetzt seit, ich weiß nicht wann, naja, so lange ist es noch gar nicht, weil die waren gerade noch kurz bevor es mit Corona losging, waren sie glücklicherweise nochmal da, aber die das Enkelkind natürlich sehr vermisst und die wir jetzt nicht nach Berlin holen wollten, weil dann wüssten, also dann halt auch so, dass es dann würden die bei uns zu Hause sitzen und sowas, das wäre mir dann alles ein bisschen zu viel. Ich bin sowieso nicht so der Sozialste, aber das wäre mir dann halt auch ein bisschen so, gerade mit dem Infektionsrisiko, wäre mir schon ein bisschen zu viel. Und darum fahren wir jetzt da nach Bayern runter und wo halt Dianas Schwester wohnt und dann hat Kolja jemand, mit dem er spielen kann und da in dieser Ecke von Bayern gibt es im Wesentlichen sehr, sehr viel Platz. Insofern können wir uns da auch alle schön social distancen und so. Und dann fahren wir da eine Woche hin und das ist dann hoffentlich nett. Und übermorgen fahre ich dann jetzt noch zu der Beerdigung von meinem Opa, die jetzt mal stattfindet.
Oh.
Der war ja, das hatte ich das erzählt hier?
Ich glaube nicht.
Der ist, er ist knapp 90 oder 90 ist er jetzt gewesen. Und war jetzt auch durchaus zu erwarten, dass das jetzt, der konnte halt nicht beerdigt werden wegen Corona.
Was haben sie gemacht? Ihn auf Eis gelegt?
Nee, der ist eingeäschert.
Okay.
Und so eine Urne, die kann man offensichtlich, das hat dann irgendwann der Friedhof gesagt, ja, die kann er auch ruhig ein Jahr hier im Regal rumstehen.
Das stimmt, das ist dann ja auch egal.
Und das war dann halt, und das haben sie halt so ewig lange so vor sich hergeschoben, so diese, oder was heißt diese Entscheidung so vor sich her, also haben sich da treiben lassen. Ich habe halt gesagt, naja, also entweder jetzt sieht das jetzt, also so, ja, wir wollen übermorgen gucken, wie dann die Lage ist. Ja, was glaubt ihr denn, was übermorgen die Lage anders ist? Das wird genau die gleiche Lage sein wie jetzt. Und ich habe ihn, aber ich habe gesagt, naja, es besteht die Gefahr, dass ihr da hinfahrt zu dieser Beerdigung und der Friedhof einfach abgeschlossen ist und niemand da ist wegen Corona. Und dann seid ihr da nach Chemnitz quasi umsonst gefahren. Und es war auch eine große Trauergesellschaft und ich würde euch raten, das zu verschieben und probieren, das Heft in die Hand zu kriegen und sozusagen da nicht irgendwelchen Ungewissheiten ausgewiesen zu sein und sowas. Und im Zweifelsfall natürlich dann, wenn dann halt zu einer Beerdigung kommen ja gerne auch mal ältere Leute, die dann noch einem Risiko aussetzen im Zusätzlichen. Und jetzt haben sie halt gesagt, jetzt machen sie es.
Es gibt dokumentierte Events Beerdigungen auf jeden Fall, Spreading Events.
Genau, und dann muss man, also auf dem Friedhof ist ja eh nicht so schwer, da einfach ein bisschen mehr Abstand zu halten. Und dann hoffe ich mal, wird dann irgendwie so der Leichenschmaus, der wird dann wahrscheinlich im Freien, gehe ich mal von aus, stattfinden und sowas. Und das ist ja, dann ist es ja ein bisschen entspannter. Ja,
alles, was man im Sommer tun kann, sollte man im Sommer tun, dann schön draußen und so.
Genau, und das wird, mussten wir jetzt schwarze Masken kaufen.
Stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
Oder mussten wir nicht, aber haben wir schwarze Masken gekauft. Ich glaube, das ist das einzige Schwarze, was ich jetzt besitze gerade, ist diese schwarzen Masken, die wir gekauft haben. Und ja, mal gucken. Mal gucken, wie das so wird. Naja, und ja, und Bolsonaro hat Covid-19.
Juhu! Endlich mal eine gute Nachricht, ne? Also,
Ich meine, was, als was kann dieser Mann, wenn dieser Mann schon zu sonst nichts dienen kann, wenigstens als schlechtes Beispiel oder als warnendes
ja,
Beispiel?
ich meine, so scheint ja bei Boris Johnson auch nicht wahnsinnig viel geholfen zu haben. Ne, also so die Corona-Lehre.
Ich hoffe auch nicht auf den Lerneffekt bei ihm, um ehrlich zu sein.
Ja, also meine einzige Hoffnung ist, dass er stirbt halt. Ne? Also muss man schon so sagen. Wohl ist es jetzt irgendwie, habe ich es gelesen, dass als er gemerkt hat, dass er Corona hat, hat er tatsächlich eine Maske getragen.
Ja, ich hab vorhin auch ein Video von ihm gesehen, wo er eine Maske, also wo er quasi an die Presse getreten ist und eine Maske hatte und dann wollte er offensichtlich nochmal demonstrieren, dass er unter der Maske nochmal ist und ist dann tatsächlich auch erstmal also 2 Meter oder so zurückgegangen, bevor er dann die Maske so, guck mal hier, unter der Maske bin ich noch ganz normal und dann hat die Maske wieder rübergezogen. Der hat das schon plötzlich ernst genommen.
Ja.
Und der machte auch, wie ich fand, für seine Verhältnisse, er wirkte zerbrechlich. Ich habe keine Ahnung, wie man es sagen. Vielleicht ist er auch einfach geschwächt, weil ich meine, er scheint ja. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht wegen kleinster Symptome sich hat testen lassen, sondern dass es da schon wirklich ernst gewesen sein muss. Und insofern bin ich mal gespannt. Aber ja, also, aber es gibt nicht vielen Leuten, bei denen es mir nicht leid tut. Aber er ist definitiv einer davon. Also muss ich wirklich sagen, jemand, der so, also es ist so, es gibt, also ich, ja.
Es gibt wirklich auch wenige Staatschefs, die ein größeres Arschlochpotenzial hat. Ich würde sogar sagen, dass er in Sachen Arschlochigkeit noch vor Trump kommt.
Ja.
Und
Aber dümmer als Putin.
ja, also die meisten sind dümmer als Putin. Putin, ich halte Putin für einen total
Definitiv.
klugen, schlauen Typen. Der, weißt du, der wird einfach jedes Jahr reicher. Wahrscheinlich ist er der reichste Mensch der Welt
Gibt es ja einige Theorien, ja. Und Putin war schon oft schon vor Corona nicht doof genug, in der Menschenmenge zu baden.
ja. Und ich meine, der sieht das pragmatisch. Also für den ist der Populismus auch nur reines Mittel zum Zweck. Ich glaube, bei Trump und bei Bolsonaro ist es wirklich auch Lebensinhalt, die sind so drauf.
Ja.
So. Und ja, ich glaube, Putin ist halt wirklich so ein Machiavelli. So, der hat einfach verstanden, wie das funktioniert mit dem Regieren. Und macht
Ja.
einfach eine knallharte Machtpolitik so. Ne? Ja, und wenn er dafür manipulieren muss und wenn er dafür lügen muss und wenn er dafür Journalisten umbringen muss, dann muss er das halt
Ist das
machen.
halt so, ja klar.
So,
Ja.
ja.
Ja, Psychopathen, oder? Psychopathisch? Wie ist die?
Ich kenn mich ehrlich, ich frage mich
Okay,
auch
kenne ich
mal so
mich.
genau, irgendwie mit dem Psychopathentum, ja, irgendwie, die sind sehr kalt, ne? Die haben irgendwie, die sind so disconnected, ne, irgendwie so und können sehr berechnend sein, irgendwie.
Ja.
Aber keine Ahnung, ob das auf Putin zutrifft. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht.
Ja.
Ich meine, man sagt ja mal, Psychopathen sind sehr charismatisch, weil sie sehr gut lernen. Also sie haben ja ein Empathievermögen. Das heißt, also sie können sich reinversetzen in Leute, aber nutzen das meistens nur zur Manipulation. Bei Putin, keine Ahnung, ich weiß nicht.
Ferndiagnosen sind auch immer schwer.
Sowieso, vor allem wenn man kein Psychologe ist.
Man kann auch ein Arschloch sein, ohne irgendeine Krankheit zu haben. Oder wahrscheinlich die
Ich glaube
allermeisten
auch.
Arschlöcher haben keine Krankheiten.
Ich glaube
Insofern.
auch, ich glaube auch.
Es liegt immer so.
Also meine Hoffnung ist ja tatsächlich mittlerweile, also ich glaube, das habe ich aber auch schon hier mal gesagt, dass wir noch dieses Jahr eine Impfung sehen.
Ja.
Also, weil es ist einfach so, ganz viele Medikamente sind jetzt schon in der letzten Stufe der Testung. Also, ich weiß gar nicht, wie viele, aber bestimmt irgendwie 3 oder 4. verschiedene Impfungen sind schon in der letzten Testung. Die chinesische Armee wird jetzt schon durchgeimpft.
Ja, das habe ich gesehen.
Also mit einem Wirkstoff, der noch nicht durch ist, ne? Also sozusagen letzte Testung ist an
das
der
ist
Armee.
Das ist die Testung, genau.
Das ist die Testung, ne? Und ja, also ich sag mal so, die Approaches gehen
sehr weit. Oder hier auch mit der KSK machen. Vielleicht auch noch nicht so ganz getestet.
Vorsicht, ich bin in der KSK.
Ach, du bist einer von denen. Wird die jetzt nicht aufgelöst?
Eine Künstlersozialkasse, ja. Also es gibt ja mal, da muss man unterscheiden zwischen das KSK und die KSK. Ist immer sehr. Die KSK ist die Künstlersozialkasse. Und der
ich stell mir
das
vor,
KSK ist das Kommando Spezial.
Wenn sie versehentlich mal statt das KSK die KSK rufen und dann stehen da plötzlich ein Haufen kranker Künstler. Könnte lustig sein.
Genau. No.
Ja, ich weiß nicht, mit dem ich finde es ja im Augenblick, finde ich es ja nach wie vor eher beeindruckend, wie wir, also ich habe so das Gefühl, dass sich immer deutlicher abzeichnet, so Masken helfen, draußen sein, solange es geht, hilft, keine Großveranstaltung.
Kontakte reduzieren.
Einfach, Kontakte reduzieren. Ja. Bleibt, macht Homeoffice, wenn es geht. So, und die Gesellschaften, die das so halbwegs auf die Reihe kriegen, denen scheint es auch erstaunlich gut zu gehen. Und die, die es nicht auf die Reihe kriegen, denen geht es erstaunlich dreckig.
Ja.
Und trotzdem, also gerade in den USA, ich meine, Tech in Florida sind jetzt, da werden jetzt die Krankenhausbetten und die ICUs und sowas knapp. Und die Beatmungsmaschinen. Texas sieht's auch ziemlich scheiße aus. Und aber trotzdem gleichzeitig, also so dass dann einige oft dabei sind, die immer noch von dem, also da kann man das Darwin-Prinzip wirklich so, das ist, die würden sich auch vor den Zug stellen und den Zug leugnen, wenn Trump den Zug leugnen würde, was vielleicht die einfache Lösung für das Problem wäre.
Ja, es ist wirklich interessant, also sieht jetzt ja momentan so aus, als ob es auf jeden Fall, also die Gefahr für eine zweite Welle wird jetzt auf jeden Fall sichtbarer, fühlbarer.
Ja.
Dadurch, dass halt wir jetzt halt sozusagen so ein Backlash in den USA erleben. In Israel gibt's eine zweite Welle. Also die Gefahr ist halt da. Wir haben da schon mal drüber geredet, ne, aber gerade durch diese hohe Dispersionsfaktor ist halt, sag ich mal, immer dieser Grundinzidenz ist immer eine ganz, ganz wesentliche Variable dabei. Ne? Also das heißt, wenn das Ding schon außer Kontrolle ist, dann ist es dann gerät es noch weiter schneller außer
genau.
Kontrolle. Ne? Und sobald du es aber einmal unter Kontrolle hast, hast du es relativ gut unter Kontrolle.
Das ist wie so eine Maschine, die ein Ungleichgewicht hat. Solange
genau, das ist total unrund. So, ne?
Genau, solange es noch rund läuft, ist eigentlich alles okay. Und du denkst, das kann doch nicht kaputt gehen. Und sobald es anfängt, unrund zu laufen, geht es innerhalb kürzester Zeit, explodiert.
Genau, dann ist es, man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit Resonanzschwingung. Ne?
Ja.
Also du hast sozusagen eine Schwingung irgendwie und die ist einigermaßen konstant irgendwie und plötzlich gewinnt sozusagen tickt sich diese Schwingung auf die Eigenschwingung der jeweilige Substanz aus und plötzlich gerät das ganze System außer Kontrolle so ein bisschen, ja.
Genau
und also deswegen die USA waren halt schon auf dem besten Wege, so die waren, also man sieht es ja eigentlich, das finde ich so interessant, also an allen Ländern, ne, also vor allem auch überall, wo es so eine frühe hohe Inzidenz gab, so sobald Maßnahmen getroffen wurden,
ja,
ging die Kurve runter. Und ich frage mich aber bis heute noch so ein bisschen genau, woran das jetzt konkret liegt, also ob das jetzt wirklich an den konkreten politischen Maßnahmen lag oder ob es auch an der Kommunikation der Leute liegt, weil ich habe immer mehr das Gefühl, dass es wirklich die Vorsicht der jeweils einzelnen Individuen ist.
Mhm.
Also das heißt, also wenn die Bevölkerung das Gefühl hat, oh, ich muss vorsichtig sein, mhm, und dann einfach zweimal überlegt, ob sie sich mit irgendjemandem trifft, zweimal überlegt, ob sie dies und das machen muss sozusagen. Also diese interpersonale, jeder reduziert seine Kontakte, ne? Ob das vielleicht irgendwie viel, viel effektiver ist und dass das vielleicht einfach durch diese Polarisierung, die, und das ist vielleicht das eigentliche Problem in den USA, ist ja diese Polarisierung, ja, dass halt dieses Corona-Ding so polarisiert wurde, dass es plötzlich politisiert wurde, ja. Das heißt, es ist so wie beim Klimawandel, dass halt irgendwie es nicht einfach nur darum geht, ob du jetzt die Fakten für oder gegen Corona oder den Klimawandel irgendwie überzeugend findest, sondern dass es ein Ausweis deiner politischen Identität ist, irgendwie an Corona oder an den Klimawandel zu glauben, ja. Ich glaube, das ist wirklich so, dass die große Falle, in die die USA getappt sind, ja. Dass halt Trump dieses Virus von Anfang an so politisiert hat. Das heißt, seine ganzen Anhänger mit Stolz und keine Maske tragen, ja?
Ja, das ist, was ich auch, ich meine, Trump ist da halt so reingestolpert, der hat es halt von Anfang an verharmlost und ist dann halt dabei geblieben. Ich glaube, das ist so der eigentliche Grund, weil so rein strategisch seinen Fans MAGA-Masken zu verkaufen, wie die MAGA-Hüte, und dann so eine, also wenn die statt der Hüte noch bei irgendwelchen Rallyes diese ganzen Masken auf hätten, dann würden die nochmal, also und der hätte sich damit doof und dämlich verdient nochmal.
Ja, es ist aber kein Zufall, ne? Also weil das, was Trump und auch Bolsonaro und andere, auch Boris Johnson, glaube ich, kann man dazu zählen, was die dazu gebracht hat, Corona zu leugnen, war, dass sie ihre gesamte politische Karriere und ihren Appeal auf Wirtschaftsdaten bauen. Ne? Mhm. Und wie du es drehst oder wendest, so eine Pandemie ist einfach Kacke für die Wirtschaft. Und deswegen,
ja, wobei eine nicht in den Griff gekriegte Pandemie ist im Zweifelsfall noch schlimmer für die Wirtschaft.
Ja, aber so weit denken die ja nicht.
Offensichtlich, ja.
Ja, das ist, ja.
Ich frage mich, ob es vielleicht einfach daran liegt, dass Leute wie Boris Johnson und Trump und Bolsonaro einfach komplett unfähig sind. Und dass die halt einfach absolut unfähig sind, irgendwas auf die Reihe zu kriegen.
Ja, sind sie auch.
Und
ist ja kein Geheimnis.
Ja, das ist halt, und das finde ich so, ich finde ja bei Trump, finde ich ja nach wie vor so beeindruckend, wie was auch für simple Sachen dessen Regierung einfach nicht auf die Reihe kriegt, die ganz klar in ihrem Interesse wären, weil sie halt die alle schlauen Leute, also ich meine, Bolsonaro, der hat halt innerhalb der kürzesten Zeit den zweiten
Gesundheitsminister. Zwei Gesundheitsminister verschlissen.
Ja. Und jetzt hat er den Posten einfach nicht mehr besetzt.
Und das sind schon irgendwie regierungstreue Leute, die halt aus kompletter Verzweiflung hingeschmissen haben.
Ja.
Weil sie einfach, weil sie nicht verantwortlich sein konnten, einfach diese Politik durchzuziehen.
Ja, und das muss man erstmal hinkriegen. Ich meine, man sieht ja wie bei Trump, wie der immer noch irgendwie den letzten.
Und der dritte Bolsonaro Gesundheitsminister war dann einfach irgendwann General. Wahrscheinlich haben sie dem gesagt, pass mal auf, Leute, hier, das ist jetzt hier.
Wir erschießen jetzt das Virus.
Genau, nee, das ist, Bolsonaro ist jetzt dein Oberbefehlshaber und der sagt dir, die Bevölkerung sind jetzt alle Soldaten und die werden jetzt in den Tod gegen das Virus geschickt.
Ja, so. Wir geben ihnen aber keine Waffen.
Genau. Und das ist auch egal, denk nicht drüber nach, du musst einfach nur den Befehl ausführen.
Ja, dann sollte man denken, dass man General wird, weil man nicht nur das macht, was man gesagt bekommt die ganze Zeit, aber offensichtlich.
Ach, komm, so funktioniert das Militär nicht.
Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie das Militär funktioniert.
Es funktioniert nach Befehlskette.
Ja, aber irgendwann ist ja auch das Ende der Befehlskette erreicht. Irgendwann muss ja auch die Ebene da sein, die Befehle.
Und die ist halt Bolsonaro, das Ende der Befehlskette.
Aber egal, ja, ist jetzt brauche ich jetzt. Aber das finde ich, ja, ich finde das, man hätte das auch mit gar nicht so wahnsinnig viel Aufwand und gerade jemand wie Trump wäre vielleicht eigentlich sogar dafür geeignet gewesen. Ich meine, hätte der seinen Anhängern gesagt, tragt jetzt Masken, dann würden die alle blind folgen und Masken tragen und
würden die Demokraten sagen, nein, keine Masken.
Und ja,
nein, das glaube ich
vielleicht nicht. Ein Teil der Demokraten bestimmt.
Nein, das glaube ich nicht. Das glaub ich
aber
also das ist ja das Interessante, dass Trump hat ja das tatsächlich in einem Interview gesagt, hat er die Vermutung geäußert, dass die Leute Masken tragen, um ihre Gegnerschaft zu ihm zu demonstrieren.
What the fuck?
Da ist genau das Gegenteil der Fall. Ja, also die Leute tragen keine Masken, um seine um die Zugehörigkeit zum Trump-Tribe zu.
Ja, aber es ist auch, also ich meine so, wie egozentrisch kann man. Die halbe Welt trägt nur Masken, weil sie mir eins auswischen wollen und nicht wegen dem Virus, den sie behaupten.
Ach, mir ist am Ende auch egal, warum die Leute Masken tragen. Obwohl, nee, das ist eigentlich nicht egal. Ne? Wenn die Leute wirklich, wenn das wirklich wahr wäre, dann würde das ja tatsächlich dazu führen, dass eine ganze Menge Leute keine Masken tragen, um ihre Trump-Supporterschaft zu. Obwohl, ich meine, wäre die Welt wirklich schlimmer dran, wenn. Ich meine, das ist dann halt auch so die Sache. Also so die Leute, die dann immer glauben, dass Trump immer so zwölfdimensionales Schach spielt, wenn er irgendwelche Dummheiten erzählt, ne? Also so.
Du bringst nicht deine eigene Wählerschaft um die nächste Wahl
zu gewinnen. Ja, genau. Also what the fuck, ne? Also ich meine, wir sehen jetzt in den republikanischen Staaten oder republikanisch dominierten Staaten jetzt diese großen Ausbrüche und Gouverneure, die sich komplett gegen die Realität stellen, zumindest in Texas ist das ja total krass.
In Florida ist es fast noch schlimmer. In Texas, die haben jetzt wieder auch eine Maskenpflicht draußen und sowas, also die haben tatsächlich noch was eingeführt. In Florida, die sind, ich glaube, in Florida wird darüber diskutiert, die Schulen demnächst wieder aufzumachen. Also es ist wirklich so, okay.
Na jedenfalls, in den republikanischen Staaten werden jetzt eine ganze Menge Trump-Anhänger sterben.
Naja, und die Leute, die potenziell, ich meine, es ist nun mal so, dass eher ältere Leute Republikaner wählen. Also das ist auch der anfälligere Teil der Wählerschaft. Abgesehen davon, auch wenn sie nicht sterben, auch Leute, die dann, Moment mal, wir haben hier gerade als Kanonenfutter verheizt hier für die Wirtschaft, auch die kommen ja dann.
Aber bisher war es ja tatsächlich so, dass es eine krass überproportionale Krankheit und Sterblichkeit von Minderheiten, insbesondere Schwarzen, gab.
Logisch,
ne?
Ja.
Insofern.
Leute, die sich nicht absichern können.
Genau, und Leute, die im Zweifel halt auch eher demokratisch wählen.
Das stimmt. Aber das ist, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, wir sehen, wie Corona langsam zu einer Arme-Leute-Krankheit wird. Halt Leute, die keine Wahl haben, kriegen sie, die halt arbeiten gehen müssen, die Scheißdrops machen müssen. Wir können uns relativ einfach zurückziehen. Und ich glaube, das sieht man in den USA sehr, sehr deutlich, wo es halt eher, also es trifft halt Leute, die halt vermehrt im Gesundheitsbereich arbeiten, also zum Beispiel Filipinos massenhaft. Weil die Philippinen, habe ich neulich mal so ein YouTube-Video, Mini-Doku drüber gesehen, unfassbar viele, aus historischen Gründen, unfassbar viele Krankenhauskräfte in den USA stellen und gerne auch mal dann wegen Rassismus halt in Positionen, die man, also halt direkt diese Frontline, also die jetzt auch die harten Jobs machen müssen und die dann halt überproportional stark betroffen sind, auch selber.
Philippinen war ja tatsächlich eine der wenigen echten Kolonien, die die USA je hatten.
Quasi, ja. Und nachdem das Ganze dann vorbei war, haben sie angefangen, also was die Amerikaner haben da auch ein bisschen Bildungssystem aufgebaut und haben dann auch angefangen, Krankenpfleger auszubilden, da für die Insel. Und irgendwann, und das war halt auf Englisch, weil die ganzen Materialien auf Englisch waren. Und irgendwann haben sie dann nach ein paar Jahren mal festgestellt, Moment mal, dass die Leute perfekt geeignet sind, um billige Arbeitskräfte in Krankenhäusern in den USA zu sein. Und dann haben die auch spezielle Visa bekommen und sowas und sind dann relativ leicht reingekommen in die USA. Und dann halt auch am Anfang mit dem Versuch, die alle wieder zurückzuschicken, was dann, wie so oft in der Geschichte, halt nicht geklappt hat. Und dann sind die Leute dann natürlich heimisch geworden und so und sind dann auch da geblieben. Und dann irgendwann gab es dann auch mal so eine Diktatur da auf den Philippinen. Und weil die halt selber nichts auf die Reihe gekriegt haben, haben die halt weiter.
Duterte ist jetzt auch nicht gerade ein super Demokrat, aber.
Und haben das dann, haben dann weiter angefangen, diesen Export an Menschen, weil die halt Geld zurückgeschickt haben und dadurch die Wirtschaft angekurbelt haben im eigenen Land, haben sie das dann weiter befeuert. Und darum ist das, gibt sehr, sehr viele Filipinos in amerikanischen Krankenhäusern.
Es gibt ja auch diese super interessante Doku The Cleaners. Da geht es um die Ja, im Endeffekt die Leute, die so Social Media Moderation machen. Und zwar sind das Leute, die, also so was Facebook halt, ne? Also Facebook hat zum Beispiel riesige Werke von dort auf, in Manila, also in auf den Philippinen, in Manila, haben die halt ganz viele Subcontractors, die dort halt tatsächlich im Endeffekt Content-Moderation machen. Das sind im Endeffekt riesige Sweatshops von Leuten, die ganze Zeit nur vorm Rechner sitzen und klicken, ja, nein, ja, nein, ja, nein, irgendwie bei Millionen von Bildern gezeigt kriegen. Und die haben halt diese Doku gemacht, wo sie halt mit ganz vielen Leuten Interviews machen, die dort drin, die da diesen Job gemacht haben. Und das ist auch interessant, weil das nämlich nochmal ein bisschen auch auf die philippinische Kultur eingeht. Denn die Philippinen sind ja christlich, ne? Aber die haben so ganz spezifisches oder ganz spezielle, ja, Variante von Christentum irgendwie dort am Start. Die so dieses Martyrium, also wie nennt man das irgendwie im Christentum, also diesen Leidensweg Jesu, ne, der ist halt für die ganz, ganz zentral. Und da gibt es tatsächlich zu Ostern, hat man bestimmt schon mal in der Tagesschau gesehen, in den Philippinen lassen sich ja die Leute tatsächlich wie Jesus an Kreuze nageln.
Oh wow.
Genau, und das ist wirklich so ein rituelles Ding, so an Ostern. Hunderte von Leuten irgendwie in Manila und also in auf den Philippinen lassen sich wirklich an Kreuze nageln, um diesen Leidensweg Jesu nachzuvollziehen. Und diese Form des Opferbringens, ne? Mhm. Jedenfalls in der Doku wurde das so angedeutet, dass das halt auch im Endeffekt, das macht sie halt auch zu diesen, zu so perfekten Leuten, auf die man sozusagen so dass die Last der Welt abgeben kann, ne? Also so wie Jesu halt sozusagen für unsere Sünden gestorben ist, ne, und sozusagen seine Sünden auf sich genommen hat in seinem Martyrium, so nehmen jetzt die Philippinos sozusagen jetzt den ganzen Schund und Dreck aus unserem
Social Media. Das Leiden der Welt auf sich.
Ja, genau, aus unserem Social Media auf sich, ne?
Also die Filipinos sterben für unsere Sünden.
Sozusagen, ja. Also, oder beziehungsweise sie absorbieren unsere Sünden, ne? Also sie sind.
Meinst du, Jesus wäre heute ein Cleaner?
Ich glaube, Jesus würde heute in der Content-Moderation arbeiten, ja. Der Jesus-Algorithmus. Genau. Und das, ich fand diese Parallele irgendwie ganz interessant, ne? Also dass da so ein christliches Erlösertum drin zu machen.
Ich habe neulich auch noch ein Doku gesehen, The Final Years of Majuro. Majuro, Majuro, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Das ist auf Nebula. Nebula ist so ein Videodienst von so einem Haufen YouTuber, die mal was anderes probieren wollen, bei dem ich seit Ewigkeiten Mitglied bin. Und die haben jetzt, bin ich jetzt in die Beta-Version der Apple TV-App geraten, glücklicherweise, weil jetzt haben sie endlich eine. Oder haben sie noch keine, aber eben als Beta. Und da habe ich eben diese Doku gesehen, The Final Years of Majuro. Das wird bestimmt auch irgendwann nochmal auf YouTube aufschlagen. Und es geht darum, um die Marshall Islands. Also das ist halt, der Typ hat offensichtlich, der ist von einer Wendover Productions, nennt er sich, der hat offensichtlich ein Fable für abgelegene Orte auf der Welt. Also der war auch schon auf in der nördlichsten Stadt der Welt und der war da, wo die, ich habe ja so schlechte Namen, da, wo die Bounty-Meuterer gelandet sind, das auch am Arsch der Welt ist und sowas. Also der war schon an einigen abgelegenen Orten und da war er eben auf den Marshallinseln. Und die Marshallinseln ist halt ein Land, was vom Klimawandel einfach vernichtet werden wird. Also es ist absolut klar, wenn das
untergehen würde, oder?
Wenn der Wasserspiegel steigt, dann geht's unter. Und es geht dann halt um den Kampf darum, wie sie dagegen gekämpft haben. Aber es ist halt auch, lustig, was mit so einer kleinen Geste, so ganz still, so willst du noch ein Bier und so. Und ich so, ja, so richtig, so damit auch gar keine Zweifel aufkommen, dass das. Und die haben dann, Wow. Und der Versuch mit dem leise Bier aus dem Tiefkühlschrank holen hat definitiv nicht funktioniert. Und es ist halt auch ganz spannend, weil es war natürlich, es sind die von nicht Tim Cook, Captain Cook. Wie hieß der? Wie hieß denn der, nachdem jede zweite Insel auf dieser Welt benannt ist, weil er. Ja, die Cook Islands, aber ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt. Sicherlich nicht Tim. Was? James Cook. Der hat die entdeckt oder gerade so nicht entdeckt oder ich weiß es nicht. Und dann sind die halt irgendwann besiedelt worden und dann haben schon Menschen gelebt, nämlich die Ureinwohner. Und natürlich sind dann irgendwelche Missionare gekommen und ich glaube, in dem Fall waren es zuerst deutsche Missionare. Und die deutschen Missionare sind dann irgendwann wieder weg und dann sind die Japaner gekommen und haben das dann ein bisschen rummissioniert und dann gab es aber diesen Zweiten Weltkrieg und dann sind die Amerikaner gekommen und haben das Ganze von den Japanern übernommen und dann haben die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg einen Ort gesucht, wo man denn Atomwaffen testen kann und hat halt festgestellt, diese Marshall Islands da, dieses Bikini-Atoll, das ist ja perfekt dafür geeignet, um eine Atomwaffen reinzuschmeißen. Und dann haben sie da eine komplette Insel verstrahlt und wo sich dann irgendwie rausgestellt hat, so wurden am Anfang so die Leute so halt in dem Leute, die halt keine Ahnung hatten, was jetzt gerade passiert, haben halt einen Blitz am Horizont gesehen und dann die nächsten Tage haben sie dann diesen schneeartiges, dieses weiße Zeug vom Himmel rieseln sehen. Und dann sind sie von ihrer Insel evakuiert worden und sind nie wieder zurückgekommen. Und es ist halt auch so Teil dieser Dokumentation, wie wichtig halt Boden für die ist, weil die halt schon historisch keine Fläche haben einfach. Also es sind halt einfach, und zwar was ich nicht wusste, die Inseln sind so entstanden, die sind vulkanisch und dann sind außenrum Atolle entstanden, die sich halt gut an den Vulkanbergen sozusagen ansiedeln konnten. Das Vulkangestein ist porös, hat sich dann im Laufe der Zeit wieder aufgelöst und hast du nur noch diese Ringe, diese Muschelringe quasi außen stehen. Und das sind diese Inseln, das gibt es relativ viele dieser Atolle. Oder gibt es nicht mehr lange, aber im Augenblick gibt es da noch relativ viele von. Und ja, dann haben die Amis halt da irgendwie nochmal, haben da ein paar Bomben hochgehen lassen und haben den Platz runtergefuckt und haben dann, pumpen da aber immer noch ein bisschen Geld rein, weil es militärisch irgendwie ganz relevant und jetzt dank Klimawandel wird das jetzt alles absteigen und das wird sich in ein paar Jahren von alleine erledigt haben.
War da nicht auch diese Abschussstation, an der am Anfang SpaceX irgendwie seine Raketen losgeschickt hatte?
Ich glaube nicht.
Weiß nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwo am Arsch der Welt hat auch SpaceX am Anfang.
Also davon haben sie auf jeden Fall nichts erzählt in der Doku. Und
ja,
und das fand ich so irre, so wie wir so Inselparadiese zuerst niederrichten und dann vernichten und halt auch, ja, es gibt halt auch keine Lösung für die Menschen, die da leben. Es ist halt, die probieren noch zu retten, was zu retten ist. Und was halt auch relativ aussichtslos ist. Ein Teil der Marshall Island Bewohner wandert aus nach, ich glaube, nach Kentucky. Die kommen halt relativ leicht in die USA, weil das auch so ein, also wegen dieser Beziehung zum Militär und sowas, darum kommen die relativ leicht rüber. Und da gibt es halt so eine Community von Marshall Island Bewohnern. Und die arbeiten alle, in der Hühnchenverarbeitung. Die jetzt auch, wo ich dann so, als ich diese Doku so, what the fuck, das ist genau die Firma, über die ich neulich einen Podcast gehört habe, weil die gerade massiv Corona-Fälle haben. Aber es wurde zumindest so angedeutet, dass die da relativ gerne diese Leute aufnehmen und halt sagen, ja, wir haben ja noch Platz und so, dann, wo sich da diese Community rausbildet und wo die wahrscheinlich über kurz oder lang alle landen werden. Weil ihre Insel definitiv verloren ist.
Das ist so witzig, ne? Also wenn deine Insel von eigentlich allen menschengemachten Plagen heimgesucht wird, irgendwie Kolonialismus, Atomwaffen, Klimawandel,
Krankheiten, viel mehr Krankheiten. Die, Krankheiten. Haben jetzt, die waren früher eigentlich weit genug weg für alles, dass sie nie irgendwelche schlimmen Krankheiten haben. Aber jetzt kommt da plötzlich alles an, auch wegen Klimawandel. Also Malaria zum Beispiel ist da plötzlich überlebensfähig, war halt vorher nicht so wirklich, taugte irgendwie nicht so und so. Und ja, also so richtig, richtig einmal. Und die haben es halt physisch, die fangen halt an, Mauern zu bauen, in der Hoffnung, dass sie damit noch ein bisschen für ein paar Jahre das Meer abhalten können.
Ja, schau dir die Holländer an, ne? Die haben das ja auch.
Ja, aber die Holländer haben zwar Rückzugsgelände. Ja. Also, oder die haben Boden, den sie draufschütten können, wenigstens oder sowas. Das ist, die Insel ist, also du bist nie weiter als 150 Meter vom Meer entfernt oder irgendwie sowas. Also es ist wirklich einfach so ein Ring. Und an einigen Stellen sind die Ringe nicht dick genug, dass eine zweispurige Straße drüber fährt. Und das merkt man dann wohl auch, dass dann so ins Auto so klatscht der Ozean manchmal gegenklatscht, weil es was jetzt halt häufiger passiert als früher und so. Und es war eine sehr sehenswerte Dokumentation und ging auch noch darum, wie sie damals das Pariser Abkommen gekapert haben und auf 1,5, weil für den Rest der Welt war halt immer 2 Grad Celsius, das ist unser Ziel. Und die wussten halt, bei 1,5 Grad Celsius sind wir vorbei. Also selbst wenn sich die Rest der Welt auf 2 Grad Celsius einigt, das ist für uns schon zu spät. Und dann haben die halt relativ clever da eine Initiative gestartet für diese 1,5% und haben dann damals auch das Klimaabkommen dahin gekriegt, dass das halt so gedreht worden ist auf 1,5%, was halt ein totaler Pipe-Dream-Wert war. Also es war, die meisten Leute hielten es für unrealistisch, dass sich die Leute auf 2, also dass sich die Welt auf 2 Grad einigen kann, aber es waren dann halt 1,5 Grad. Aber das hat sich jetzt seitdem alles erledigt und abgesehen davon hat sich herausgestellt, dass die 1,5 Grad ihnen auch nicht helfen. Und also das ist.
Und an die 1,5 Grad halten, das hält sich auch niemand. Also Deutschland zum Beispiel hat jetzt beschlossen, dass sie es ja nicht mehr machen wollen.
Genau. Und es ist jetzt einfach total, also es ist jetzt absolut klar, ist nur eine Frage, ob es 10 Jahre sind oder 30 Jahre, aber dass diese Inseln verloren sind, ist absolut unausweichlich. Und
wie viele Leute leben da?
Weiß ich nicht, ich glaube 40.000 ist so eine Zahl, die mir gerade im Kopf rumgeht, da kann sein, dass sie komplett falsch ist. Aber es ist halt, du kriegst halt irgendwie mit, es ist immer so super abstrakt, aber das sind halt Leute, die in der Mitte des Ozeans leben, also die haben auch nicht die Ressourcen wegzukommen oder sowas, das ist deren Heimat und die wird einfach im Meer versinken. Und klar, die werden schon irgendwo in Kentucky hoffentlich relativ glücklich unterkommen, aber Carolina? Ich glaube, war Carolina. Irgend so ein Staat, in dem man nicht unbedingt.
Ja, aber bei Kentucky ist schon naheliegend, an Hühner zu glauben, ne? Wegen Kentucky.
Ja, aber das wird. Aber es war.
Wie gibt's in Kentucky was anderes als Hühner?
Gibt's in Carolina irgendwas? Nee, wenn es ein Carolina war,
dann. Der North Carolina und South Carolina.
Irgend so ein Staat mit C oder K.
Okay.
Wird schon, also ich weiß es nicht mehr. Sah jetzt auch so wie Flyover State aus auf den Aufnahmen.
Die USA haben einfach viel zu viele Staaten, ne? Also ich meine, muss man überlegen, ne? Also das ist schon schwer genug, jetzt zum Beispiel die 16 Bundesländer aufzuzählen. Also
ja.
Da würde ich jetzt, glaube ich, auch schon scheitern. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. So, ja? Stell dir vor, du bist Schüler und dann musst du irgendwie 50 fucking Staaten aufzählen können. Mhm. Und ganz ehrlich, da kann ich auch nachvollziehen, dass die von dem Rest der Welt überhaupt nichts mehr wissen wollen. Weißt du? Wenn du dir 50 Staaten merken musst, dann ist da kein Platz mehr für so Dinge wie Europa oder Asien oder so. Oder Afrika auch noch. Irgendwie so.
Ja, wie viele afrikanische Länder kennen wir schon? Also das
ja, das ist auch eine. Wie viele Länder gibt es überhaupt in Afrika? Ich weiß gar nicht.
Ja, niemand weiß das. Afrika ist doch ein Land.
Niemand weiß
niemand,
das.
Nobody knows.
Niemand weiß das. Also es gibt auch ein paar Entdecker, die segeln immer drumrum und suchen immer noch neue Länder.
Die Afrikanesen, die wissen das eh nicht.
Afrikanesen.
Ich weiß ja, als ich bei Facebook angefangen habe, habe ich halt irgendwie meine ersten Tage, da war ich mit irgendwelchen Indern Abend gegessen. Die haben halt so,
Germany, Germany, that's Europe, right?
Yeah. Ja, aber warum auch? Also ich meine, weiß ich irgendwelche indischen, kann ich irgendwelche indischen Provinzen Falle, oder Staaten? Meine,
Deutschland
oder?
Ist halt so groß wie deren mittelgroße Städte. So.
Ja, eben. Und man denkt sich immer, dass alle, dass ja alle Europa und Deutschland kennen, aber das ist eigentlich auch sehr eurozentristisch.
Stimmt, also ich glaube, gerade in Asien, ich war jetzt ja in den letzten Jahren öfters mal in Asien, da gibt es schon, also da wird sich nicht wahnsinnig doll an Europa orientieren. Ne? Ein bisschen an den USA, glaube ich, aber Europa spielt da echt keine Rolle so.
Ja, warum auch?
Ja, also da kommt ja auch nichts Interessantes her. Ne? Ich habe gerade übrigens eine Doku gesehen über K-Pop und wie das jetzt gerade so die Welt erobert. Ne? Ich finde das sowieso interessant. Also im Endeffekt diese kulturellen Einflüsse aus Asien, im Endeffekt hat es ja so mit Manga und Sushi angefangen, ne, aus Japan, aber im Endeffekt geht das ja schon so eine ganze Weile weiter und wird immer wichtiger und immer größer. Und ich glaube, das sind auch so Vorboten. Das sind Vorboten von dem asiatischen Jahrhundert, das jetzt einfach ansteht. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn man in Asien ist, dass dort, da gibt es viel Orientierung aneinander, da gibt es natürlich viel Orientierung an China, da gibt es natürlich viel Orientierung an Japan und an vor allem Südkorea. Europa ist da so, also es spielt keine Rolle. Das ist, ja.
Ja, ist ja auch nicht weiter verwunderlich.
Nee. Also. Was sollte man da auch schon, woran sollte man da sich da orientieren wollen? Also
es ist ja auch nicht mal, ist einfach selbst, also unabhängig jetzt von irgendwelchen Ego-Dingern oder sowas, sind einfach hier in der EU leben 300 Millionen Menschen. Das ist so viel wie wahrscheinlich.
Mehr, ich glaube 500 Millionen oder so. Oder 400 Millionen.
Ja, aber auf jeden Fall China über eine Milliarde Menschen, Indien über eine Milliarde Menschen.
In den USA sind 350 Millionen und ich glaube in der EU sind 450 Millionen oder sowas. Okay. Irgendwie sowas. Ich hab die genauen Zahlen gar nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass in der EU mehr Leute leben als in den USA.
Ja.
Und in den USA sind so 350
Millionen. Noch, mal gucken, wie lange noch. Weil wenn die Briten dann weg sind,
dann fehlen nee, die sind ja schon weg.
Achso, die sind dann schon rausgezählt.
Die sind schon rausgezählt, ja. Die sind
schon 54 Millionen?
Ich glaube ja.
Ja, sicher?
Ja.
Okay. Und also das sind halt, hier ist halt, also es gibt natürlich Sachen, die in Europa, wo vielleicht Europa noch maßstabgebend in der Welt ist, aber es sind halt nicht so irre viele Sachen und kulturell war das jetzt, ist das schon lange vorbei, dass Europa da, oder falls es das jemals war, dass es maßstabgebend war, im globalen Stil, und es sind halt hier relativ wenige Menschen im Vergleich zu anderen Kontinenten.
Ich würde schon sagen, dass Europa bis in die 2000er hinein ein wichtiger kultureller Bezugspunkt war, würde ich sagen.
Ist der?
Ja, doch, ich würde schon sagen. Also bis in die frühen 2000er zumindest. Also es, okay, kann das natürlich jetzt nicht, ich kann das nur so aus so einem Gefühl heraus machen. Also ich kann ja jetzt keine, weil ich hatte damals ja noch keine großen Kontakte nach Asien. Aber auf jeden Fall zumindest kann man sagen, dass es dort damals noch das, dass es damals noch eine ziemlich klare Trennung zwischen, sag ich mal, westlichen Industrieländern und dem Rest der Welt gab. Ne? Und diese klare Trennung gibt es halt nicht mehr.
Ja.
Irgendwann sprach man dann, schon in den 90ern fing man an, von Schwellenländern zu sprechen, ne, irgendwie. Und diese ganzen BRIC-Staaten, also Brasilien und Südkorea, was war da noch dabei? Taiwan, ich weiß nicht mehr, BRIC auf jeden Fall. Einige asiatischen und südamerikanische Staaten, wo man halt sagt, okay, die sind so wirtschaftliche Aufsteiger. Und ja, und seit, keine Ahnung, dem Aufstieg von China und Indien, vor allem auch China, kann man halt wirklich gar nicht mehr wirklich sozusagen da jetzt wirtschaftlich die große Überlegenheit noch irgendwo feststellen. Im Gegenteil. Und was ich interessant fand, also was ich jetzt gerade an Corona so interessant finde, ist, ich versuche immer mal wieder aus einer asiatischen Perspektive so einen Blick auf uns, auf Europa und auf den Westen insgesamt irgendwie zu haben. Ne? Und das ist auch ganz interessant, wenn man sich mit Katharin zum Beispiel drüber unterhält, weil die halt sozusagen ja beide Welten sehr, sehr gut kennt. Mhm. Und auch mit vielen Leuten in Asien, vor allem in Taiwan und in Hongkong eng.
Ich mach mal die Tür zu draußen, es wird mir ein bisschen kalt hier.
Okay. Ist hier immer noch ganz gut in Kontakt und ich glaube tatsächlich, dass die ziemlich entgeistert, wirklich fassungslos auf Europa und vor allem auch USA schauen, was deren Corona-Response angeht. Weil selbst Deutschland, die wir ja nun von uns selbst glauben, ein vergleichsweise gutes Corona-Management hinbekommen zu haben, ja, haben immer noch ein Bild abgegeben, wo, sag ich mal, ein Südkoreaner, ein Taiwanese oder wie auch immer sich die Hände vor den Kopf schlägt. Und
ich schlage mir hier auch, die Hände
auch,
vor den
auch
Kopf.
Auch Vietnamese. So
ja.
What the fuck? Sind euch die Leute einfach egal oder was, ja? Und gar nicht zu reden von England und den USA und so weiter und so fort. Und ich glaube, alleine diese Erfahrung, ne, dass halt tatsächlich, ich glaube, das ist gar nicht so neu für die, als ich es mir jetzt sozusagen vorkommt. Aber dieser Blick auf Europa als die Barbaren, ja, kann man nicht anders sagen. Also wirklich als so ein rückständiges, als eine rückständige Situation, man muss schon so sagen. Also ich glaube, die schauen wirklich auf Europa wie eine rückständige Zivilisation, die einfachsten Dinge wie die eigene Bevölkerung vor einer Pandemie beschützen nicht auf die Kette kriegt. Und letztens kam es in der EU, in der UN zum Schwur, genau, es gibt ja gerade momentan dieses neue Sicherheitsgesetz in Hongkong, wurde jetzt angeführt. Krasses Ding, irgendwie China, im Endeffekt ist es jetzt das Ende von zwei Staaten, ein Staat, zwei Systeme.
Ja, das ist jetzt ein System. Wird jetzt ein System.
Genau, es wird jetzt ein System, also im Endeffekt wird jetzt eigentlich jegliche Opposition, jeglicher Widerstand gegen die chinesische Regierung wird jetzt im Endeffekt illegalisiert und verfolgt.
Mhm.
So, das im Endeffekt kann man das so zusammenfassen. Und das ist natürlich krass und das ist natürlich schlimm. Und jetzt gab es tatsächlich im Sicherheitsrat, der gab es eine Resolution dagegen. UN, was war das? Irgendwas mal von der UN, irgendein Gremium der UN. Jedenfalls konnte man halt sehr, sehr, sehr gut sehen, an wer für und wer gegen diese Resolution war. Konnte man sehr, sehr gut sehen, wer für und wer gegen China ist. Und das war im Endeffekt sozusagen die gesamte westlichen Staaten waren für die Resolution. Und alle und die ganz, ganz viele afrikanische und asiatische Staaten in erster Linie waren dagegen. Und am Ende wurde sie auch abgelehnt.
Ist natürlich auch der man sieht den Einfluss, den China einfach gerade hat.
Genau.
Also das hat ja auch nicht was unbedingt mit
Sympathien zu tun. Genau, China ist auch wahnsinnig einflussig, hat einen wahnsinnigen wirtschaftlichen Einfluss, vor allem auch in Afrika. Das darf man nicht vergessen. Aber ich glaube auch, dass die gesamte Welt sich Genau, und das ist so, so ein bisschen, wo ich eigentlich herkommen wollte. Ne? Also ich glaube, dass halt Europa und der Westen schon sehr, sehr lange als große Vorbilder galten. In vielerlei Hinsicht. Und zwar klar in wirtschaftlicher Hinsicht, weil wir hatten sozusagen den Wohlstand und das war etwas, wo alle hin wollten. Aber es war natürlich auch in Sachen Demokratie und Menschenrechte. Das war natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Es war also Rule of Law, funktionierende Institutionen, Menschenrechte, Demokratie, all diese Dinge waren mal in der Welt Orientierungsfackeln, ja. Es war nicht so, dass alle Leute dahin gestrebt sind und dass alle Leute das haben wollten, aber es war schon immer irgendwie eine Sache, an der sich alle orientiert haben, selbst wenn sie es abgelehnt haben. Und ich glaube, das ist etwas, jetzt spätestens mit Corona ist das echt vorbei.
Na, was ich glaube, was halt unfassbar, was wir dabei halt vergessen, ist der unfassbare Kolonialismus. Und das, hast du dieses TikTok-Video gesehen von diesem Mädchen, was immer rumhüpft, je nachdem, also so ein Lied, wo alle Länder der Welt quasi aufgezählt werden, einmal, und sie springt immer dann in das Feld, wurden mal von Großbritannien besetzt oder sind halt nie besetzt worden von Großbritannien, und wo sie halt die meiste Zeit einfach auf der wurden mal von Großbritannien besetzt Seite steht. Das war, ja, halt, ja. Das war halt das Imperium, und die haben halt alle unterjocht. Und das war, es gab halt noch vor gar nicht langer Zeit. Das war halt zu
beginn. Man muss ja schon sagen, nicht alle, also sie hat halt alle Länder, die schon mal von Großbritannien besetzt wurden. Nicht
das
alle,
waren nicht alles Kolonien.
Das waren nicht alles Kolonien, ne? Aber ja.
Aber sehr, sehr viele davon waren halt mal Kolonien.
Genau, ja.
Und ich meine, daher kommt halt auch der Einfluss auf Hongkong. Und wie sie dann auch das dann in dem Moment, in dem das dann halt in sich zusammen, also sie haben diese Länder sehr, sehr gerne ausgebeutet. Und dann war das eine Zeit lang auch so, dass du, hey, ja, du warst Teil des Commonwealths, dann konntest du auch in die USA, nach Großbritannien, also ziehen, rüberziehen. Und wie das dann schon relativ früh auch stark eingeschränkt worden ist, bloß weil wir euer Land hier ausgebeutet haben, ist das jetzt nicht, dass ihr zu uns rüberkommen dürft. Und dass die dann halt auch draußen gehalten worden sind. Und ist das dann zum Beispiel auch mit Hongkong, genau darum ging es dann nämlich auch, wie ist das eigentlich, wie leicht ist es denn für so ein Hongkong?
Hat nicht irgendwie jetzt Boris Johnson irgendwie freie Visa für alle Hongkonger oder sowas?
Ja, die überlegen da gerade was in der Richtung, ich weiß nicht, wie weit gediegen das ist.
Ja, die brauchen ja jetzt ganz viele Leute, weil die ganzen EU-Kräfte ja jetzt alle wegfallen.
Ja, ich weiß aber nicht, ob die Hongkonger da ungefähr unbedingt die geeignetsten sind oder ob die nicht dann eher den also die brauchen ja eher Leute, die Klappe halten und ihren Job machen, und ich
kann ja, mir die vorstellen, Hongkonger sind wahrscheinlich
viele von den Hongkonger sagen so, okay, jetzt sind wir hier in diesem Mittelalterland, lass uns das mal ein bisschen modernisieren. Also,
ja.
Das
ja, ich meine, willst du ja trotzdem haben oder gerade deswegen. Ja, was ich sagen wollte,
also insofern frage ich mich immer, wie viel ja, da tatsächlich dran ist, dass der Westen die Fackel der Demokratie gebracht hat, oder wie viel davon einfach war, wir waren die Besatzer und hatten darum den Reichtum, und das war's halt. Und der Rest ist.
Ja, also ich würde, klar, also natürlich spielt die Geschichte des Kolonialismus da eine große Rolle. Und auch so eine Vorprägung, sage ich mal, von auch gerade durch die britischen Kolonien mit den entsprechenden Institutionen, die sie da gemacht haben. Ich würde trotzdem sagen, dass halt schon diese Demokratie, Menschenrechte, Dings, das war schon ein Narrativ, dass klar, das ist natürlich das Cool-Aid, dass wir halt selber sozusagen ideologisch aufgesogen haben, ne, irgendwie, und deswegen bin ich da jetzt sicherlich auch mit biased, aber ich glaube schon, und das habe ich halt auch häufig gesehen und gehört, dass das schon immer auch ein Orientierungspunkt war, selbst unabhängig davon. Also zum Beispiel, Thailand war nie eine Kolonie, ne? Und ganz viele andere Länder, auch gerade nach der Kolonialisierung gab es dann eben diese immer wieder Bestrebungen, die mal mehr, mal weniger erfolgreich waren halt.
Aber war das Westen oder war das USA? Also ich würde das mal sagen, die letzten 60 Jahre waren es die USA eher.
Ja, aber das ist ja, also nee, ich meine, Menschenrechte und Demokratie und so, da hat sich ja Europa jetzt nicht wahnsinnig unterschieden von den USA.
Also so Portugal und Spanien und sowas und war jetzt lange Zeit lang keine astreinen Demokratien.
Ja, ich glaube schon, du hast schon recht, also die USA war wahrscheinlich schon so ein bisschen das Hauptvorbild in der Hinsicht, ja.
Ich glaube, die USA hatten einfach den großen Vorteil, die waren halt die großen Gewinner des Zweiten Weltkriegs, weil sie halt mit relativ wenig Ressourceneinsatz es geschafft haben, dass ihr Land quasi als einziges komplett unverwüstet war und haben darauf dann mit diesem gigantischen Vorsprung, den sie hatten, halt eine jahrzehntelange Dominanz aufgebaut und ich muss sagen, dieses amerikanische Ideal, das, ich will das nicht abstreiten, das hat definitiv was Faszinierendes, das fasziniert mich auch nach wie vor sehr.
Man muss auch da sehen, ne? Also gerade für Ex-Kolonien war die USA natürlich auch ein ganz anderer Bezugspunkt, weil die USA ja auch eine Ex-Kolonie waren, ja. Also die USA waren ja auch mal eine Kolonie und
ja.
Das ist ja so ein Detail, das die meisten Leute gar nicht wissen, aber hier der, wie heißt der nochmal, der Ho Chi Minh, der Anführer des Vietcong, mhm. Ne? Der war ein großer USA-Fan, bevor er im Endeffekt sozusagen zum größten Feind der USA wurde. Und der hat damals noch dem US-Präsidenten einen Brief geschrieben. Und zwar noch als Vietnam unter der Kolonialherrschaft der Franzosen war. Und
okay.
Sozusagen gerade der Vietnamkrieg ging ja los eigentlich als ein Befreiungskrieg gegen die Franzosen, ne? Noch bevor die Amerikaner eingestiegen sind.
Ja.
Und da hat der Ho Chi Minh tatsächlich dem US-amerikanischen Präsidenten, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, damals noch irgendwie Eisenhower oder was, keine Ahnung, hat er jedenfalls einen Brief geschrieben, hier so, wir sind Vietnamesen und wir wollen frei leben von und der Kolonialherrschaft der Franzosen, und das müsste doch das amerikanische Volk nachvollziehen können. Die haben sich ja auch von ihren Kolonialherren befreit.
Yeah.
So, ne? Und das war sozusagen, man versuchte so zu so bonden auf dieser Antikolonialismus-Ebene.
Ja, was ja auch durchaus funktionieren könnte, was ja auch sehr stark bei den Amerikanern ausgeprägt ist, so dieses.
Im Endeffekt, ja, ne? Dann war natürlich das Problem, dass also der Grund, warum die USA dann ja da reingegangen sind, war ja tatsächlich, weil dann die Sowjetunion dort Einfluss gewonnen hatte und man Angst hatte, dass halt diese ganzen asiatischen Staaten dann halt an den Kommunismus verloren gehen.
Tja, da muss man natürlich ein paar Bomben reinschmeißen.
Da muss man natürlich alles niederbomben, was sich bewegt. Ja.
Ach ja. Ja, das ist so. Also ich glaube, wir bilden uns manchmal auch ein, dass da mehr war, als tatsächlich ist. Das ist natürlich auch immer schwer zu sagen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der Einfluss gerade Europas gar nicht so groß war, wie man vielleicht glaubt. Also sicherlich so Kolonialismus und sowas auf jeden Fall. Also im Kaputtmachen der Welt waren wir sicherlich gut, aber ich weiß gar nicht, ob wir da so wahnsinnig viel inspiriert haben. Das klingt ja so ein bisschen nach Inspiration, was du gerade gesagt hast. Und
also was ich interessant finde in der Hinsicht, was der Kolonialismus ja gemacht hat, war, er hat erst einmal, was er erst einmal gemacht hat, war ja tatsächlich sozusagen die Staatenbildung, die sich in Europa ja stattgefunden hat, im Endeffekt nach dem Dreißigjährigen Krieg, ne, ging das ja los mit der Staatenbildung. Und dem Westfälischen Frieden und dann später dann dem Wiener Kongress, dann so, ne, also diese Herausbildung des Ordnungsprinzips Staat, ne, dass du sozusagen eine Entität hast, die ein Territorium beherrscht und sich sozusagen über definierte Grenzen zu seinen Nachbarn abgrenzt und so weiter und so. All das ist ja in Europa erfunden worden, das gab es auf dem Rest der Welt nicht. Ne? Wie auf dem Rest der Welt lebten die Leute irgendwie halt irgendwo. Ne? So, und was der Kolonialismus dann gemacht hat, war ja tatsächlich sozusagen so eine, sozusagen in erster Instanz diese Satellitengebiete oder Satellitenstaaten eigentlich zu etablieren, so dass halt ganz niedlich, ne? Die Katze
gucken hier der Katze
mit den Bierdeckeln.
Mit den Bierkronen.
Jedenfalls, also erstmal sozusagen auch so staatenähnliche Gebilde, die halt so als Satellitenstaaten machen. Und dann aber, nachdem der Kolonialismus dann ja zu Ende geht, nach dem Ersten Weltkrieg und spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, brechen dann ja sozusagen diese Kolonialreiche auseinander. Aber das Prinzip, das Ordnungsprinzip Nationalstaat ist dann plötzlich globalisiert.
Mhm.
Also auf einmal wollen oder müssen irgendwo so eine, ich glaube, eine Mischung aus beidem, sich plötzlich alle in Form dieses Schematas organisieren.
Ja.
Ne? Und dann werden die willkürlich geteilt, das sieht man dann ja irgendwie in Afrika, vor allem in Nordafrika, wo dann halt irgendwie diese klaren Grenzen so einmal so ein Strich durch die Wüste, ja, irgendwie. Diese Grenzen werden dann einfach sozusagen adaptiert, und das sind jetzt einfach die Landesgrenzen dieser jeweiligen neuen Staaten. Und im Endeffekt, man spricht dann ja mal so vom Nation Building, ne, irgendwie, das dann halt. Also dass diese postkoloniale Phase, die sozusagen eigentlich erstmal mit der Abschüttelung des Kolonialherrn beginnt, endet dann ja aber doch irgendwie in diesem in Europa erfundenen Konzept
Nationalstaat. Und auch mit den Grenzen von Europa erfunden. Also zum Beispiel, es gibt ja diese, auch da, ich gucke hin und wieder mal YouTube-Videos über Grenzbildung und wie Grenzen gezogen worden sind, so Pakistan, Indien. Das ist halt auch. Wie ist das passiert? Ja, da haben halt die Briten irgendeinen Typen aus Großbritannien rangeholt, der noch nie in der Gegend war, aber einen Schnauzbart hatte. Das war damals die wichtigste Qualifikation, und der hat dann halt irgendeine Linie gezeichnet.
Lass mich raten. Er war weiß.
Der hatte wirklich null Bezug, der war noch nie vorher in Indien. Der ist da hingefahren und hat, okay, wie mache ich hier?
Das sieht doch ganz nett aus.
Das führt dazu, dass halt, und das führt dazu, dass dieser Konflikt auch zwischen Indien und Pakistan so unerbittlich ist, dass halt irgendwelche Ortschaften getrennt werden. Eines der wichtigsten, also es ist halt
Kaschmir-Region.
Der hat das dann so grob in Moslems, Hindus unterteilt, so, ja, wird schon passen. Und dann ist halt eines der wichtigsten Heiligtümer der Moslems ist halt auf indischer Seite, weil er halt keinen blassen Schimmer hatte, was er eigentlich tut. Und vorher war das halt so im Wesentlichen eine Region, und ich weiß gar nicht, wie das da entstanden ist, die Idee, das aufzuteilen. Haben sie probiert, irgendein anderes Problem in den Griff zu kriegen, was sie selber verursacht haben. Also das ist und in Afrika ist das ja auch, also ja, wenn's mal gerade Linie sind, dann ist es ja immerhin so auch irgendwie, ja, wir wollen aber auch noch ein bisschen was. Okay, dann machen wir hier so eine Linie, die bis zum Fluss vorgeht, und dann geht die hier wieder zurück, und dann hast du das halt so irgendwelche, dass irgendwelche Völker plötzlich, die halt da wohnen und halt hin und her ziehen das ganze Jahr,
und Nomadentum sind. Und es gab tatsächlich auch so eine Berechnung dahingehend, dass man solche Staaten dann so konzipiert hat, dass sie eine Minderheit, also ethnische Minderheit und ethnische Mehrheit oder religiöse Minderheit, haben. Und dann konnte man nämlich die Minderheit in Power setzen.
Okay. Und die probieren die Mehrheit zu dominieren?
Genau, die stattet man dann halt mit den entsprechenden Waffen und Ressourcen aus, sozusagen die Mehrheit zu die Mehrheitsgesellschaft sozusagen in Schach zu halten, weil das Gute ist, dann hast du sozusagen, die Minderheit ist dann ja immer von dir abhängig.
Mhm.
Weil die ja zahlenmäßig unterlegen sind.
Dann kannst du immer billig kaufen, indem du hin und wieder mal Waffen lieferst.
Genau. Sind die immer von deinem Support abhängig. Und also, das heißt mit anderen Worten, die können nicht gegen dich operieren.
Ja.
Das sind so relativ einfache Mechanismen, mit denen man dann halt auch.
Klar, was man halt so macht, wenn man eigentlich nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und dass sie den gar nicht so. Also, das finde ich schon so echt beeindruckend, wie viel von diesem Planeten wir einfach verkackt haben. Ich glaube, die hätten das, die meisten dieser Völker hätten das auch sonst sehr gut hingekriegt, alles zu verkacken und sich gegenseitig für. Also, es ist ja auch, sehr, also was weiß ich was, so bei der Sklaverei wird es ja auch gerne immer so, bei der amerikanischen Sklaverei, dass das ja durchaus das nicht nur so war, dass die Amerikaner sich die da geholt haben, sondern dass es dann durchaus eben irgendwelche Stämme gab, die dann halt den anderen Stamm gefangen genommen haben und an die Sklavenhändler verkauft haben und sowas. Also das ist ja.
Ja, aber es ist natürlich auch immer so eine Supply-Demand-Geschichte.
Ja, ja, logisch.
Das heißt also, sobald es irgendwie Nachfrage gibt, du kommst ja nur auf die Idee, deinen Nachbarstamm zu versklaven, wenn du da.
Irgendjemand hat ihnen ja auch vorher die Knarren gegeben, um die überhaupt zu versklaven. Also das ist, das war sicherlich auch Teil des Ganzen.
Und es gab natürlich, muss man natürlich so sagen, auch irgendwie schon sogar vor dem Kolonialismus Sklaverei in Afrika.
Ja, aber das ist, ja, wir haben den Planeten schon ganz schön runtergefuckt. Das muss man, da kann man das.
Ja, das kann man schon sagen.
Tja.
Schwierig.
Und jetzt sind wir halt irgendwie so, also so stelle ich mir
aber,
so.
Aber ich meine, weißt du, so, wir haben den Planeten runtergefuckt schon seit vielen 100 Jahren, ne?
Ja.
Aber bisher standen wir immer als die glänzenden Gewinner dabei da. Jetzt ist noch nicht mal das mal Werfer.
Ja. Aber jetzt nochmal so schön zu, ich finde das, wie gesagt, wir haben so ein paar Sachen über diese Pandemie gelernt. Tragt Masken, haltet euch ein bisschen auf Abstand. Was sehe ich, wenn ich auf tagesschau.de gehe, Diskussion darüber, ob man die Maskenpflicht in Geschäften nicht abschaffen sollte.
Hier, Bestsellerbuch, so ein Corona ist doch gar nicht so schlimm Buch, es ist irgendwie Bestseller.
Ernsthaft?
Ja, ja.
Wie schwer ist es, so eine dämliche Maske, das ist, ich meine, beim Einkaufen eine Maske aufsetzen, was ist das Problem? Das ist, man nimmt die Maske raus, bei Krüger hat ein Lied gemacht. Dann müssen sie die Maske aus der Tasche ziehen. Das war's.
Mike Krüger?
Ja. Okay. War sehr cringeworthy, aber auch irgendwie ganz cool.
Ja, vielleicht merken es dann ein paar Leute.
Das ist so, ich Dinge haben Konsequenzen. Ich verstehe es. Also ich bin so beeindruckt, wie ein wesentlicher Teil der Bevölkerung offensichtlich der festen Überzeugung sind, dass die Politiker, die sonst nichts auf die Reihe kriegen, das irgendwie alles in die Welt gesetzt haben. Oder es ist ja noch nicht mal so explizit ausgesprochen da. Und wegen einer fucking Maske. Ich meine, du musst übrigens auch Hosen tragen in der Öffentlichkeit. Machst du auch keinen Aufstand wegen. Und
ich auch?
Naja, bei dir sind wir froh, wenn ich irgendwie mal wäschst, also insofern jetzt ein Schritt nach dem anderen.
Ich trage manchmal eine Hose auf dem Kopf. Wenn ich rausgehe, ziehe ich mir manchmal eine Hose über den Kopf.
Ja, aber auch jetzt mit dieser, wo da in Gütersloh, wo da jetzt ein Gericht entschieden hat, dass die Maßnahmen zu weit gingen und dass die damit abgeschafft worden sind. Und dann die Landesregierung, ja, wir finden auch, das sollte man eher auf lokaler Ebene reden. Auf lokaler Ebene, wovon redet ihr? Ihr habt nur einen Kreis dicht gemacht. Wie lokaler soll es denn noch sein? Und so dieses
Ich frage mich auch manchmal, oder sag ich mal, verstärkt.
Ja.
Inwieweit es auch so ein Gären von Todeserfahrung oder, sag ich mal, Todesnähe gibt. Ne? Also ich meine, man muss ja einfach nur in die Alltagskultur schauen, dann sieht man natürlich ganz, ganz viele so Extremsportler zum Beispiel, ne? Die einfach sagen so, die ist einfach Gefahren suchen, ne? Irgendwie die kleine Ahnung vom Bergspringen mit einem Gleitschirm oder was weiß ich irgendwie, die es halt geil finden, sich irgendwie todesnah an Todeserfahrungen ranzugrinsen.
Ja.
Du hast so Phänomene wie, ich meine, Kriege, ne? Also ich meine, es ist ja völlig irrational, einen Krieg zu machen. Also wer würde freiwillig in den Krieg gehen?
Als Individuum meinst du?
Als Individuum, ja.
Ja.
Es ist völlig absurd, ne? Aber wenn du dir zum Beispiel so, wenn du dir zum Beispiel anschaust, irgendwie so Erster Weltkrieg oder so, wie die Leute so mit, yeah, hurra, wir gehen jetzt in den Krieg, super geil, ey, voll cool und so. Also, da ist was im Menschen, ne, was dem eigentlichen Überlebenswillen, dem ja eigentlich jedes jedes Wesen eigentlich sozusagen evolutionär ausgesetzt ist, also dass man zusieht, dass man Selbsterhaltungstrieb, ne, irgendwie hat, da scheint es etwas, was dem entgegengesetzt so, ist. Also,
aber das ist ehrlich gesagt was ich mich frage, ob das nicht was sehr Westliches ist, was gerade im Untergehen ist. Nämlich, wir leben in einer Gesellschaft, und da ist die USA definitiv nochmal stärker als wir, in einer extrem auf das Individuum bezogenen Gesellschaft. Wir betrachten uns nur als individuell. Und wenn du mich fragst, ob ich vielleicht für mein Kind in den Tod ziehen würde, sehe das schon ganz anders aus, als das ist doch gar nicht so rational erklärbar. Und ich glaube, es gibt andere Gesellschaften, und die, wo, also ich habe schon, also ich finde ja zum Beispiel diese Bereitschaft, so Steuern. So Steuern sind ja eigentlich für die allermeisten oder für die Hälfte der Gesellschaft, die kriegt mehr zurück, als sie einzahlt. Und besonders gerne sind, also die kriegen halt, du zahlst halt so und so viel Steuern, aber du verdienst halt relativ wenig, und dadurch zahlt jemand anders mehr Steuern als du, und aber es kommt ja hoffentlich allen zugute, klar, ein bisschen was bleibt immer irgendwo hängen. Und eigentlich sollte es gerade im Interesse der Ärmsten sein, dass die Steuern möglichst hoch sind, natürlich am besten nur für die Reichsten, logischerweise. Und da frage ich mich, ob dieses ganze extrem individualisierte Denken nicht mehr zerstört, als es richtig macht. Also zum Beispiel, ich finde das immer wieder beeindruckend, wie so, das ist so ein sehr, sehr westliches Narrativ, das habe ich alles alleine gemacht. So Leute, die reich sind, und die sind verdientermaßen reich, weil die haben sich, ohne dass ihnen jemals jemand geholfen hat, ganz nach oben gearbeitet. Dem hat niemals jemand was geschenkt, die mussten alles selber erreichen. Was für exakt null Personen zutrifft. Weil wenn du in deiner frühesten Kindheit nicht jemanden hast, der sich um dich kümmert, dann erstickst du in deiner eigenen Scheiße, literally. Und das heißt, jeder Mensch ist angewiesen.
Ja, und ich meine, egal, was du dann als Unternehmer oder so etwas machst, ne, das basiert alles auf öffentliche Infrastruktur.
Ja,
ne?
Ja, also, genau.
Seien es Straßen, seien es Schulen, seien es
genau. Universitäten. Das ist nur so drauf. Aber selbst auf dieser alleruntersten Ebene, selbst, nein, du hättest nicht überlebt, wenn dir nicht jemand geholfen hättest. Du bist von der ersten Sekunde an extrem auf das Sozialwesen angewiesen. Ansonsten bist du nichts, ansonsten bist du tot. Aber wir tun immer so in unserer Gesellschaft, als ob nur das Individuum irgendwas erreichen könnte, obwohl wir eigentlich jeden Tag aufs Neue präsentiert kriegen, dass es das Individuum eigentlich fast gar nichts erreichen kann, sondern dass es immer eine Gemeinschaftsleistung ist. Und das finde ich halt in so einer Situation wie jetzt mit dieser Maske, so dieses, wo halt die individuelle Entscheidung, wenn ich rein egoistisch denke, würde ich niemals eine Maske aufsetzen, weil die Maske ist mein, also vielleicht wieder hintenrum doch gerechnet, so dann wären andere weniger krank und weiß der Teufel was. Also das ist dann halt wieder, wie das Sozialwesen auch für das Individuum sozusagen besser funktionieren kann, klar. Aber halt, wir haben eine sehr kurzsichtige, individualistische Sichtweise auf die meisten Dinge. Und ich frage mich, ob das nicht ein überholtes Modell ist.
Was macht die da? Die Katze.
Ich würde vermuten, da hinter dem Bücherregal sind irgendwelche Katzenleckerlis.
Ich glaube nicht.
Hä?
Die sind bestimmt besser abgeschlossen. Nee, da würde ich dir total zustimmen. Ich glaube, das ist ja das Interessante, ne? Also, der Begriff Infrastruktur ist so ein Thema, mit dem ich mich auch beschäftige, halt, weil ich auch viel, ne, über Plattformen und so schreibe gerade. Und Infrastruktur hat ja immer diese Eigenschaft, dass sie im Endeffekt aus der Wahrnehmung verschwindet. Ne? Infrastruktur ist das, was du erwarten kannst.
Ja.
Ist das, was du eigentlich immer erwartest. Und Infrastruktur wird aus dieser Erwartung heraus, aus dieser Erwartungshaltung heraus unsichtbar. Mhm. Und sie wird erst sichtbar, wenn sie mal nicht funktioniert. Ne? Also wenn die Infrastruktur mal nicht funktioniert, dann ist es überhaupt, dass wir sie wahrnehmen. Also wie der elektrische Strom, dass das Licht angeht, wenn ich einen Schalter anmache, davon gehe ich aus. Und ich kriege es gar nicht mehr mit, dass es im Endeffekt eigentlich eine riesengroße Infrastruktur hingestellt worden ist, damit ich einfach den Lichtschalter anmachen kann und so weiter. Kanalisation etc., Straßen, alles Mögliche.
Selbst sowas wie Müllabfuhr.
So oder Müllabfuhr, genau. Müllabfuhr ist auch ein gutes Beispiel. In Italien gab es ja jahrelang keine Müllabfuhr, weil die im Endeffekt von der italienischen Mafia gesteuert wurde und die haben dann einfach irgendwie dann einfach den Müll nicht mehr abgeholt. Und dann halt einfach so die Landkreise damit erpresst.
Ja.
Und ja, egal. Auf jeden Fall, Infrastruktur verschwindet. Und das Verschwinden der Infrastruktur ist die Ermöglichung des Individuums. Ja. Weil du nur dadurch, dass du sozusagen die Leistung des Kollektivs, und die Infrastruktur ist immer sozusagen die Leistung des Kollektivs, indem du sie ausblenden kannst, indem du die Möglichkeit hast, sie auszublenden, kannst du dir imaginieren, dass du deines eigenen Glückes Schmied bist, dass du der Autor deiner eigenen Story bist, ja.
Was ja zu einem gewissen Grad auch stimmt, weil du baust halt auf diesem Layer, baust du halt deine individuelle Geschichte auf. Das ist ja, also
genau.
Ist ja nicht so, dass es gar nicht da wäre.
Genau, aber du kannst halt dadurch, dass du sie sozusagen kognitiv ausblendest, kannst du dann sozusagen all die Möglichkeiten, die dir diese Infrastruktur gibt, kannst du dir selbst zurechnen. Die hast du dir selbst ermöglicht. Diese
Haben die Katzen Hunger?
Ich habe denen gerade erst Essen gegeben.
Das klingt so, als ob eine leere Schale ausgekratzt wird mit der Zunge.
Ich wollte sowieso gerade Bier holen. Ich schau mal, was los ist.
Jetzt musst du. Wow! Eine zum Glück leere Bierflasche übers MacBook umgekippt. Aber nichts rausgekommen. Ja. Aber auch so ansonsten, so diese ganzen Sachen, wo jetzt war ja gerade wieder 4. Juli, amerikanischer Nationalfeiertag. Und dieses, wo man ist schon irgendwo absurd, dass die USA als auf ihre Kollektivleistung so stolz sind, dass nur das Individuum zählt. Und ja. Und aber eben, und da sind so, also da finde ich. Bei Tschernobyl, so bei der Serie, die ich mir nochmal angucken will, weil ich die...
Hast du noch nicht gesehen?
Doch, die habe ich schon gesehen, aber ich wollte es mir nochmal angucken, okay. Einfach weil...
weil sie so gut war, ja.
Weil ich glaube, das ist eine Serie, die man vielleicht zweimal gesehen haben sollte im Leben.
Schadet jedenfalls nicht.
Und die Leute, die sich da quasi für ihr Vaterland oder sowas dann in diesen, die halt rausgerannt sind, irgendwas gemacht haben und dann mit hoher Wahrscheinlichkeit daran krepiert werden und für 90 Sekunden irgendwie bisschen rumschaufeln. Und das ist so ein, ja, das finde ich eigentlich, macht auch irgendwo Sinn. Also es macht vielleicht nicht auf der, ich habe das irgendwann mal so, die Bienen sind ja eigentlich total blöd, weil die meisten Bienen sind ja reine Arbeiterinnen, vermehren sich ja nie. Oder Arbeiterbienen. Und man würde jetzt ja eigentlich glauben.
Die Drohnen. Drohnen. Die heißen Drohnen.
Sind Arbeiterameisen. Bei den Ameisen. Genau, bei den Ameisen ist das so. Ich weiß nicht, wie es bei den Bienen ist, aber wahrscheinlich ist es bei den
Bienen sind nicht die Männer, die Drohnen. Nein, ist egal.
Ja. Na, bei den Ameisen gibt es die Königin und die Arbeiterin. Mhm. Oder die Arbeiter. Und die Arbeiter können sich nicht vermehren, sondern nur die Königin kann sich vermehren. Die macht halt nichts weiter, als den ganzen Tag über Eier legen. Und dann würde man sich ja denken, so aus einer rein genetischen Sicht, das ist ja total dämlich von den Arbeitern. Aber die Nachkommen der Königin sind ihnen genetisch näher, als ihre eigenen Kinder wären, wenn sie denn welche hätten. Also wenn sie quasi ein ähnliches, sozusagen, wir bringen irgendwie 50% von ihrem DNA-Pool ein in unsere in unsere Nachkommen, also 50% von unserem Vater, von unseren Partnern und 50% von uns. Und bei diesen Ameisen ist das irgendwie so, dass die Nachkommen der Königin sind mit ihnen zu 75% verwandt. Also haben 75%. Also sie können mehr DNA von sich selber verbreiten, wenn sie das outsourcen an die Königin. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das war. Und darum ist es so, dieser individualistische Sicht, die macht nicht immer Sinn. Und
die macht überhaupt gar keinen Sinn. Also ich finde das ja so interessant.
Also es macht in bestimmten Situationen, also wenn ich noch ein Bier will, dann haue ich dir halt mit einer leeren Bierflasche aus dem Kopf und dann habe ich eine Bierflasche mehr, yeah, Bier gewonnen. Also insofern, in der Perspektive macht das dann schon zumindest kurzfristig Sinn. Abgesehen davon, dass ich jetzt hier nicht vorhabe, eine Straftat zu begehen vor laufendem.
Also es gibt hier so eine interessante, also man kann das so auf so einer evolutionsbiologischen Ebene sehen, ne? Es gibt ja schon immer Leute, die sich gefragt haben, warum gibt es auch vor allem gerade bei Menschen irgendwie so altruistisches Verhalten?
Ja.
Ne? Weil erstmal würdest du ja sagen, irgendwie, irgendwie Survival of the Fittest irgendwie und am Ende setzt sich halt einfach derjenige durch, der sich durchsetzt und das ist natürlich dann immer irgendwie das egoistischste Individuum.
Ja.
Das heißt also, die Natur würde eigentlich für Egoismus selektieren.
Und würde man vermuten.
Würde man vermuten. Und dann gibt es aber sozusagen die sogenannte Multi-Level-Selection-Theorie. Und die sagt halt, übrigens da ist schon auch Darwin schon sogar drauf gekommen, dass halt sobald Menschen in Gruppen agieren, ne, wie zum Beispiel Stämme oder so, dann passiert nicht mehr nur eine Selektion auf Ebene des Individuums, sondern dann auch auf Ebene der Gruppe. Das heißt also, setzt sich der eine Stamm durch oder der andere Stamm durch? Okay. Welcher Stamm ist jetzt sozusagen der interessante?
Mhm.
Und das wiederum selektiert die Individuen auf Altruismus.
Mhm.
Weil nur Stämme sind erfolgreich, die gut zusammenarbeiten können.
Weil die anderen irgendwann mal in sich zusammenfallen.
Genau. Also ein Stamm von Individuen, von egoistischen Individuen, würde nicht als Stamm gut funktionieren. Ne? Und die These wäre jetzt sozusagen, dass die Menschen auf zwei Ebenen selektiert wurden, sozusagen auf individueller Ebene und eben auf Stammesebene. Und deswegen haben wir beides. Wir haben sowohl egoistische Anteile als auch altruistische Anteile.
Mhm.
Aber diese altruistischen Anteile sind wiederum bezogen immer nur auf die Eigengruppe. Ne? Das heißt also, wir haben sozusagen immer so einen tribalistischen Altruismus.
Mhm.
Der meistens sogar gekoppelt ist mit einem Gruppenegoismus.
Mhm.
Das heißt also, das ist im Endeffekt sozusagen so die Definition von tribalistischem Denken. Ne? Also das heißt, gut ist, was gut für meine Gruppe ist und gut ist deswegen auch im Zweifel, was schlecht für die andere Gruppe ist,
mhm.
die Fremdgruppe. Ne? Outgroup, Ingroup, Outgroup. Und dass wir halt sehr, sehr geprimed sind auf diese Sicht von Ingroup, Outgroup. Und wie immer man, sag ich mal, Unterscheidungsmerkmal man dafür immer auch gibt, ne, irgendwie, ob das jetzt Rassismus ist oder Klassismus oder Mac-User versus Windows-User oder Emacs.
Das Einzige, wo es wirklich Sinn macht.
Emacs versus VI. Whatever. Jedenfalls Tribalismus halt sozusagen so als wesentliches Merkmal vor allem auch unseres eigenen Altruismus. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Das andere ist halt das Aufkommen des Neoliberalismus. Das ist halt auch so ein Thema, mit dem ich mich echt viel beschäftigt habe in den letzten Jahren. Also Neoliberalismus ist natürlich irgendwie ein krasser Kampfbegriff, so, ne?
Mhm.
Irgendwie, und man kann da auch stundenlang darüber diskutieren, was man darunter erst verstehen möchte und was man nicht darunter verstehen möchte. Und da kann man das historisch herleiten aus dem Ordoliberalismus in Deutschland in den Nachkriegszeiten und so. Aber was ich eigentlich damit verbinde, ist ja diese krasse Idee oder diese krasse Sicht auf der Markt als Ordnungselement, ne, der Gesellschaft.
Ja. Yeah.
Also dass halt Marktkräfte, also das Bestreben eigentlich danach, dass Marktkräfte die Gesellschaft besser ordnen, also so ein bisschen die Idee, dass die Marktkräfte die Gesellschaft im Zweifel immer besser ordnen als alle anderen Formen von Ordnungsmechanismen. Mhm. Und was man ja sieht,
eigentlich so ein bisschen so ein konstruiere deinen eigenen Gott.
Ja, es ist interessant, ich habe letztens auch ein Buch darüber gelesen, wo der Neoliberalismus als eine Form von Theologie verstanden wird. Weil es halt auch ein Moralsystem beinhaltet, ne? Also sozusagen das fleißige und gleichzeitig sparsame Individuum, das halt irgendwie
wieso ich gerade drauf kam, weil man quasi sagt, so der Mensch an sich muss gar keine Entscheidung mehr treffen, sondern man die Entscheidungsinstanz, man verlagert sie nach außen, nach außerhalb, genau, in das System sozusagen, ja, rein. Und das System wird das schon alles perfekt machen, weil das System ist so gut.
Genau. Der gesellschaftliche Outcome des Individuums, ne, also das heißt dein eigener sozialer Status innerhalb des Systems, ist dann sozusagen auch, hat dann sozusagen eine Legitimationsbasis. Ja. Ne? Es geht im Endeffekt um Legitimation, um moralische Legitimation. Mhm. Dass du unten stehst, hat schon seinen Sinn, weil der Markt hat das so entschieden.
Genau.
Und der Markt hat halt recht.
Mhm.
Und
er ist nicht immer nett, aber die Wege, ja, des Marktes, aber, sind unergründlich.
Genau, aber dann hast du wahrscheinlich dich nicht genug angestrengt.
Mhm.
Das ist halt so.
Denk mal drüber nach.
Genau, denk mal drüber nach. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass die Einführung der konkret neoliberalen Politik ist ja so seit Reagan, Thatcher und so, ne? Also so Ende 70er, Anfang 80er. Und das heißt, und das ist ziemlich genau der Punkt auch in den USA, den kannst du, aber auch nicht nur in den USA, sondern auch in Europa teilweise, kannst du das sehr, sehr gut nachvollziehen, wo aufgehört wurde, in öffentliche Infrastruktur zu investieren.
Mhm.
Und diese ganze marode Infrastruktur, die wir haben, die ist ja so, das sind ja im Endeffekt alles so seit 40 Jahren vor sich hingammelnde
Infrastruktur. Und wenn man mal gut investiert hat, dann hält das ja auch eine Weile. Das geht ja, das dauert ja auch ein paar Jahrzehnte, bevor man merkt, dass die eigentlich schon ganz schön runter ist und,
genau,
ja, und gar nicht mehr so gut funktioniert, wie sie sollte.
Und im Endeffekt leben wir noch heute von den großen kollektiven Anstrengungen der 50er, 60er Jahre so. Ja?
Genau. Wir leben da auch von der Substanz.
Genau. Und das finde ich so als Gedanken einerseits spannend, also dass halt wirklich sozusagen alle Erfolge des Neoliberalismus eigentlich darauf zurückzuführen sind, dass halt vor dem Neoliberalismus extrem krass in öffentliche Infrastruktur investiert wurde.
Kollektive Investitionen.
Genau. Ne, wie alle Infrastruktur investieren, kollektiv. Lektüre-Tipp.
Darum finde ich auch Infrastruktur ehrlich gesagt so geil. Also wenn die U5 verlängert wird oder sowas, finde ich das halt dann spannend, weil das halt so, das sind so Investitionen in die Jahrhunderte. Ich meine, wenn die New Yorker U-Bahn, die ist halt vor 100 Jahren oder vor mehr als 100 Jahren inzwischen, ist die im Wesentlichen so gebaut worden, weil Leute, die wesentlich weniger hatten als wir, einfach gigantische Anstrengungen unternommen haben und wir tun so, als ob das Gott gegeben wäre und
blenden das einfach aus, ja.
Genau.
Das ist halt einfach da.
Das ist halt einfach
da. Das funktioniert halt einfach so. Ne, irgendwie, wo kommt der Strom halt aus der Steckdose?
Es geht ja sogar so weit, dass man halt sagt, so, wir haben das jetzt 30 Jahre vernachlässigt, guck mal, schon ganz schön, ja, siehst mal, das ist wieder ein Beweis, dass dieses ganze kollektivistische Scheiß nicht funktioniert.
Ja, das ist geil, ne?
Ja. Müsstest privatisieren, dann geht das alles wieder.
Und eine zweite Sache, das geht ja noch weiter. Es gibt ein tolles Buch, kann ich empfehlen, Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State, wo sie sich sehr, sehr genau Silicon Valley in allererster Linie vornimmt und anschaut, wo kommen eigentlich die ganzen Innovationen her, so die Silicon Valley so für sich reclaimed. Ne?
Mhm.
Und dann stellt sie fest, fast alle großen Innovationen sind an Universitäten entstanden. Also interessanterweise nimmt sie sich auch Apple ganz stark vor und zeigt halt, wie im Endeffekt alle wesentlichen Innovationen, die zum iPhone geführt haben, die wesentliche Forschung an der Universität stattgefunden ist, hat.
Logisch, ja.
Und dass Apple einfach nur so schlau war, dann halt eben aus diesen Innovationen dann eben entsprechend ein interessantes Produkt zu bauen. Mhm. Ne, das ist jetzt auch keine Nichtleistung so, aber was halt ausgeblendet wird, ja, in dieser ganzen Erzählung von diesem super innovativen Unternehmen Apple, ist, dass sie auf einer riesengroßen öffentlich finanzierten Infrastruktur basieren, das halt ständig irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse nach oben bringt, die sie in Produkte verarbeiten können. So,
das und, erzählt ja auch, das ist ja auch sowas, was hier, wo neulich auf Twitter, so Elon Musk hat da jemand massiv angegriffen, SpaceX wird im Wesentlichen von Steuergeldern finanziert.
Na klar, das, weil halt die NASA ist die größte, ist der größte Auftraggeber.
Genau, da wird die investieren halt in die schieben einem und da daher kommt der gesamte Marktwert von SpaceX, das halt öffentliche Gelder.
Tesla genauso. Tesla wurde mit massiven Subventionen bis heute lebt
Tesla ist da am erfolgreichsten, wo die Subventionen am höchsten sind.
Ja, genau. Und das ist immer so geil, dann irgendwie so, ja, Elon Musk als so der einranche Charakter, der da irgendwie so als der super Entrepreneur aus seiner eigenen Kraft heraus. Nein, fuck, Alter, er ist subventioniert bis zum geht nicht mehr. Und das ist interessant, also das halt im Endeffekt das auszublenden, ist im Endeffekt der größte Trick von Silicon Valley oder der
das Kapitalismus.
Ja, zumindest des Neoliberalismus. Und das geht halt ja noch weiter. Da geht es ja vor allem darum, und das ist halt der Punkt, auch den Mazzucato halt macht, ist halt, dass die Grundlagenforschung, die Grundinvestition in Erkenntnisse extrem unsicher ist. Also wenn du als Unternehmen jetzt, sage ich mal, Grundlagenforschung machen würdest, das könntest du gar nicht. Weil es einfach so wahnsinnig, du musst so viel Geld verschleudern, ja, bis du überhaupt irgendwie zu einer wirklich interessanten Erkenntnis kommst.
Naja, das ist ja auch.
Das ist das, was sie halt meint mit Entrepreneurial State. Ja, also der Staat übernimmt im Endeffekt, der ist der große Risikoaufsichtnehmer.
Ja, ja, klar.
Der halt sozusagen genau dort einspringt, wo das Risiko am allergrößten ist. Und grenzt das Risiko für alle anderen so weit ein, dass die überhaupt in die Lage versetzt werden, sozusagen auf so einem privatwirtschaftlichen Level überhaupt irgendwelche Dinge zu reißen.
Das geht ja sogar noch, also das ist ja auch der Grund, warum die Startups alle so wie die Bekloppten aufkaufen und das nicht in-house machen. Weil es ist halt viel billiger einfach, ja, so ein Startup, das kostet dann mal ein paar Milliarden, aber es ist halt immer noch billiger, das eine erfolgreich und dann rechtzeitig aufzukaufen, als tausendmal quasi
selber zu scheitern
und dann vielleicht einmal Glück zu haben. Insofern lieber dann einfach mal die Erfolgreichen auch vom Markt wegkaufen.
Genau.
Und ja, das ist so funktioniert der ganze Scheiß. Ja.
Und das ist eigentlich eine Erkenntnis, die Grunderkenntnis im Endeffekt, die darin steckt, ist, wenn man einmal anfängt zu gucken, welche Rolle hat eigentlich der Staat im Kapitalismus, dann gerät man immer tiefer. Es ist wie so ein Rabbit Hole, ja, wo man immer mehr merkt, fuck eigentlich, Staat und Kapitalismus ist eigentlich gar nicht auseinanderzuhalten. Also das, was wir an Privatwirtschaft haben, das ist eigentlich so ein dünner Firnis auf des Kapitalismus, ja. Also der Staat ist und ich meine, wenn man es in Zahlen ausdrückt, dann kommt man ja immer darauf, dass halt es eine Staatsquote von 50% gibt. Neoliberale finden das dann immer ganz skandalös. Was? 50% Staatsquote, müssen wir senken. So, aber das ist halt total bescheuert, weil sobald du das senkst, ja, dann
hast du weniger Umsatz.
Erstens, dann hast du weniger Umsatz und zweitens lebst du dann von sozusagen von der Substanz. Ja. Und du schiebst im Endeffekt, was du eigentlich nur machst, ist eigentlich Investitionen aufzuschieben. Ja.
Was ja auch immer mal wieder 40 Jahre lang ganz gut,
genau.
40, 50 Jahre ganz gut funktioniert.
Und das ist dann immer das Geile, ja, dass dann halt irgendwie die Neoliberalen oder sag ich mal fiskalpolitisch Konservativen, wie sie sich manchmal auch nennen, dann halt sagen, so ja, wir können doch unseren Kindern nicht so viel Schulden hinterlassen. So als ob irgendwie eine verrottete Infrastruktur und ein kaputter Planet halt keine good Kosten
point,
wären.
Good point.
Ja. So.
Ja, ich finde das, was ich vorhin noch mal erzählen wollte zu dem ganzen biologischen Zeug, da ging es auch irgendwann mal so eine schöne Doku, Mini-Doku darüber gesehen, so das so Kindchenschema, dass wir ja immer das und dass wir halt, wenn wir irgendwelche Tiere uns zurechtzüchten, dass die immer so diese immer mehr Kindchen, hier die Katzen, die hier rumrennen, sind halt keine wilden Tiere mehr, sondern die haben halt auch rundere Gesichter und sowas. Und da ging es dann auch darum, dass sehr stark, dass halt, aber wir Menschen auch, also wenn man sich mal irgendwie quasi unsere Vorfahren anguckt, die haben halt wesentlich mehr Haare, die haben kantige Gesichter, die haben, und die Theorie war, dass sie nämlich festgestellt haben, dass es nicht nur so ist, dass Kindchen, also dass das auch gegenseitige Korrelationen hat, also dass jemand, der genetisch mehr aussieht wie ein Kind, auch sich kindlicher verhält, spielerischer ist, sozialer ist und diese ganzen Sachen. Und darauf haben die diese Theorie aufgebaut, dass der Mensch halt auch im Laufe seiner Evolution halt nicht härter, kantiger, aggressiver geworden ist, sondern runder, weicher und sozialer. Und was ja, und das ist ja als Menschheit unsere große Stärke. Wir sind ja nicht, wir können ja nicht geil schwimmen oder schnell rennen oder gut fliegen, sondern wir sind einfach, sondern wir können sprechen. Das ist unsere fundamentale Stärke, dass wir halt Handel treiben können, dass wir sozial interagieren können und dass wir zusammenarbeiten können. Und das finde ich so und diese ganzen und was ja auch sehr stark was ich immer, dieses Männlichkeitsbild, was jetzt langsam so ein bisschen am Auflösen ist, habe ich so das Gefühl, dass man halt so irgendwie die Erfahrung macht, dass halt, wenn man so guckt, in unserer modernen Welt mit der ganzen Infrastruktur, wer wird da eigentlich noch gebraucht, dass so diese klassischen männlichen Eigenschaften, wie, ja, wir sind vielleicht nicht die Schlausten, aber wir haben Kraft, in einer weitgehend durchmechanisierten Welt und automatisierten Welt halt total überflüssig sind. Und das ist halt gerade auch so noch wo halt Trump dann instinktiv drauf aufspringt, halt sowas wie Bergbau, Kohle, das sind halt noch so, zumindest gefühlt, in der Praxis glaube ich auch schon lange nicht mehr, männliche, so gefährlich und man braucht Kraft und so und Hauptsache man haut ordentlich mit der Axt oder mit der Pickel gegen irgendwas gegen
und dann, Puff
und dann so. Wird es Puff machen, dann kann man es rausholen und dann kann man es verbrennen, das ist durch und durch männlich. Und
man kann Grill damit anschmeißen.
Im Saarland war der
ein Steak anbraten.
Das Schlimmste, das hat Diana, die kommt ja so ein bisschen, der halbe Familie kommt ja aus Saarbrücken. Man hat irgendwann mal das, bei ihrer Familie hat großen Einfluss hinterlassen, dass sie erzählt hat, dass ich einen Schwenkgrill habe.
Die Schwenkgrill, das ist ein ganz, ganz wichtige kulturelle.
Und eine der schlimmsten Beleidigungen im Saarland ist wohl, und ich sage das garantiert falsch, aber und dein Alter konnte auch schon nicht schwenke. So, halt, und dass das so dieses auch Krieg führen ist ja auch, das muss man uns ja hier, so absurd wie die Zeiten auch gelten, wirken und so bizarr dieser Brexit auch ist, es werden wahrscheinlich keine Bomben oder es werden hoffentlich keine Bomben geschmissen werden deswegen. Das ist durchaus realistisch. Warten wir es ab, aber das ist durchaus realistisch, dass da keine Bomben fallen werden, was ein unfassbarer zivilisatorischer Fortschritt ist, weil vor 100 Jahren hätte man schon Bomben geworfen, einfach weil es mal wieder an der Zeit war.
Genau.
Und
weil man noch welche rumliegen hat.
Weil man noch welche rumliegen hatte. Was soll man sonst mit machen? Und Schnurrbart ist wieder angewachsen, da müssen wir mal wieder ein paar Bomben werfen. Das ist, ich meine, das war so, irgendwas muss man ja tun.
Nochmal zu der biologischen Frage, weil ich finde in der Hinsicht auch zum Beispiel Dunbar's Number ganz interessant. Kennst du Dunbar's Number?
Oh Gott, ja, erzähl doch mal. Ich kann es.
Also es gibt diese Dunbar's Number, dass Menschen sozusagen darauf geprimed sind, 150 Leute, mit 150 Leuten bekannt zu sein. Mhm. Ne? Und das ist so sozusagen so der Threshold. Wie kommt man auf diesen Threshold? Das ist die, und der Dunbar, ich weiß gar nicht mehr, wie er mit Vornamen
heißt. Irgendwann stellt man immer fest, für Frauen waren es aber schon immer 500 Leute, mit denen ich so zahle, aber das hat man halt nur auf Männer geguckt. Egal.
Nee, es ist nämlich so, der Dunbar hat sich nämlich angeschaut, der war auch Biologe, und der hat sich angeschaut, warum haben unterschiedliche Spezies unterschiedlich große Gehirne? Mhm. Und warum hat der Mensch ein besonders großes Gehirn, ne? Und warum haben andere Spezies kleinere Gehirne? Und womit korreliert das überhaupt? Also wofür ist Gehirnmasse eigentlich da? Ja. Und dann hat er sich...
Um Selbstzweifel zu haben.
Und dann hat er halt nach Korrelationen geguckt. Ne? Ja. Also so eine, sag ich mal, naheliegende Korrelation wäre halt, okay, du hast halt zum Beispiel eine komplexe Umgebung um dich herum und du musst diese komplexe Umgebung irgendwie navigieren und deswegen hast du dann halt ein großes Gehirn. Mhm. Ne? Und dann hat er halt irgendwie geguckt, wie korreliert sozusagen der Bewegungsradius und die Bewegungsgeschichte irgendwie so mit den Gehirngrößen und keine Korrelation. Dann kommt es halt darauf an, also wie, also zum Beispiel eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel Werkzeuggebrauch. Ne? Also es gibt durchaus auch in einem Tierreich ja durchaus auch Werkzeugbenutzende.
Delfine.
Manche Vögel auch. Ne? Mhm. Zum Beispiel. Und dann hat er das auch korreliert und auch keine Korrelation gefunden. Und das, wo er eine sehr, sehr starke und sehr, sehr eindeutige Korrelation gefunden hat, ist Gehirngröße und Gruppengröße, in der du lebst. Also er konnte halt relativ klar bestimmen, bei allen möglichen Lebewesen, wie ihr Gehirn in Korrelation zur Gruppengröße gewachsen ist. Also die Population, in denen sie zusammenleben. Ne? Mhm. Und
danach müssten Heringe sehr, sehr große Hirne haben.
Ja, keine Ahnung.
Ich glaube, es sind dann auch die Interaktionen innerhalb der Gruppe.
Ja, also ich weiß.
Wahrscheinlich auch nur ich hab die komplex.
Ich habe die Studie ist nicht.
War auch immer ein blöder Spruch.
Ja, also ich weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall. Und da kommt die 150 her, ne? Also weil er halt tatsächlich sozusagen so eine Kurve gemacht hat, ne? Mhm. Irgendwie mit Gehirngröße und Gruppengröße. Und dann war halt das Gehirngröße der Menschen war halt bei 150. So. Und dann, wenn du dann hinschaust, ne, irgendwie guckst in die Gesellschaft, kommt diese 150 tatsächlich immer ganz bei ganz vielen Dingen vor. Ne? So Kompanien sind 150 Leute, irgendwie Firmen haben irgendwie ihren Sweet Spot bei 150, irgendwie große Stämme sind so ungefähr bei 150. So.
Wenn man die Augen ein bisschen zukneift, taucht das öfter mal auf, die Zahl.
Genau, also es ist natürlich immer so eine Frage, irgendwie, wo man dann immer. Aber auf jeden Fall, diese 150 taucht immer mal wieder auf. Und das heißt also, diese Dunbar's Number schien irgendwie auf jeden Fall eine rationale Erklärung für diese Geschichte. Und das Interessante ist halt sozusagen, also das heißt, dass das Gehirn primär ein soziales Gehirn ist. Yeah. Das heißt, es ist auf Sozialität getrimmt. Und wenn du dir genau Gedanken machst, dann ist es ja eine sozusagen Sozialität kein linearer Prozess. Ne? Also das heißt, mit drei Leuten befreundet sein ist nicht einfach nur ein Drittel mehr Leistung als mit zwei Leuten befreundet zu sein, ja? Sondern das ist eine exponentielle Funktion, weil du nicht nur deine Beziehung zu drei Leuten sozusagen
sondern
auch die Beziehung untereinander haben musst. Das heißt also mit anderen Worten, je größer die Gruppe wird, steigt sozusagen die Komplexität exponentiell an. Und das heißt mit anderen Worten, diese ganzen, ich nenne es mal Gossip, ja, also, mhm, also das sozusagen, wer mit wem, was, wie, in welcher Beziehung steht, ja, und wer sich da gerade wieder mit wem gezofft hat, wer mit wem schläft, so diese ganzen sozialen Dinge, ne, darauf ist unser Gehirn geprimed. Das ist, ich glaube, das ist kein Zufall, dass halt tatsächlich sozusagen Boulevardjournalismus, das heißt also diese Frage, wer mit wem jetzt wieder was gemacht hat und so weiter und so fort, dass das halt wirklich sozusagen die primäre, der primäre Trigger unserer Interessen ist, weil es einfach, weil unser Gehirn ist so aufgebaut. Wir haben unser Gehirn nur, um solche Dinge zu verarbeiten. Ja?
Und es ist für unser Überleben wichtig.
Ja, genau. Und genau, und das war halt
ansonsten einfach wichtig, auch nicht mehr.
Für das Überleben im Tribe war es halt einfach wichtig zu wissen, wie die sozialen Konstellationen sind. Weil wenn du aus dem Tribe draußen warst, dann war das einfach dein fucking Todesurteil.
Ja, das ist, also das finde ich ja auch so dieses, dass wir alle nach Wahrheit streben oder so ein Bullshit. Wir streben nach einer gemeinsamen Erzählgeschichte.
Und da kommt
es halt nach, es ist halt im Zweifelsfall für das Individuum besser, aus Prinzip keine Masken zu tragen, als sich aus seiner eigenen sozialen Blase rauszukatapultieren.
Ja. Stell dir mal vor, du trägst eine Maske und dann glauben Leute, dass du gar nicht glaubst, dass Trump der beste Präsident ever ist. Das geht nicht.
Wenn es in einer Gegend ist, in der das zwingend notwendig ist, dann ist das vielleicht wirklich darum objektiv sinnvoller, keine Maske zu tragen, als eine Maske zu tragen. Selbst wenn es das Risiko, an dieser Krankheit zu sterben, dramatisch erhöht. Ja. Das ist
auf jeden Fall. Ich muss mal kurz aufs Klo.
Ah, super. Und da sind die Katzen schon wieder dabei. Meine Damen und Herren, sie erleben hier wunderbare Sachen. Hier in, und jetzt sind die Katzen auch noch weg. Was? Mach das Licht an! Mach doch noch das Licht aus. Ja, ist halt. Das sind so Sachen, die ich habe mich zum Beispiel, also dass wir prinzipiell soziale Wesen sind, finde ich, wird schon daran deutlich, dass wir alle sterben. Weil aus Sicht des Individuellen, also wenn wir der Genetik folgen, dann wäre es ja für die Genetik am besten, wenn wir für immer leben würden und uns für immer vermehren werden. Aber wir leben nicht für immer. Und sondern fallen irgendwann tot um. Und nicht nur, weil wir irgendwann von irgendwelchen anderen Viechern gefressen werden, sondern offensichtlich auch, weil eine Lunte nach und nach abbrennt und wir irgendwann mal sterben. Und ich glaube, es ist einfach, ich habe mich ewig, wirklich lange gefragt, und ich glaube, das ist für sehr viele Leute, ist das einfach sehr total offensichtlich. Aber es funktioniert halt überhaupt nicht. Also wenn man rein aus dieser individualistischen Sicht guckt, macht Sterben überhaupt gar keinen Sinn. Wenn man aus dieser sozialen Perspektive guckt, macht Sterben total Sinn, weil vermehren und also die Kosten, die durch Reproduktion entstehen, die sind sowieso gegeben, weil halt ein Teil immer wegstirbt, einfach durch Unfälle oder gefressen werden oder weiß der Teufel was oder Krankheiten. Und dann macht es Sinn, den Rest, der da ist, auch noch irgendwann mal auszutauschen, einfach um einen Fluss zu haben, um einen Fortschritt zu haben und um einen Austausch zu haben. Und da war ich ein bisschen stolz auf mich, als Kolja mich irgendwann mal fragte, Papa, warum sterben Menschen? Und ich ihm sagen konnte, und ich nach ein bisschen rumgeschwimme, irgendwann die Antwort hatte, damit du Platz hast.
Damit du Platz hast?
Naja, ich habe gerade so, warum sterben wir? Macht ja auch so einen individualistischen Sinn überhaupt keinen Sinn. Aber aus einer sozialen Perspektive macht es, oder aus einer genetischen Perspektive macht es total Sinn, dass wir sterben. Das ist halt, weil es geht halt nicht ums Individuum, sondern es geht nur um die Gruppe. Und die Gruppe ist halt am besten, wenn sie sich hin und wieder mal austauscht.
Und weil du weiterentwickeln kannst.
Und weiterentwickeln.
Kannst du mir sagen, weil du besser bist als wir.
Ja, naja, so weit muss ich ja gar nicht. Der ist schon arrogant genug, das muss man jetzt nicht noch in ihn reintreiben. Aber es hat ja was davon. Ich meine, es ist, warum werden bestimmte Gesellschaften, warum ist der Westen nicht mehr so wie er, warum streben andere Nationen stärker auf? Warum ist ein Startup erfolgreicher, sind viele Startups erfolgreicher als etablierte Unternehmen? Weil ihnen die Strukturen fehlen und sie darum noch flexibler sind und anpassungsfähiger. Und das ist halt notwendig. Und wenn man halt eine überalterte Gesellschaft hat, in der halt schon zu viele Regeln einfach festgeschrieben sind, dann kann man.
Ich glaube, Heisenberg hat mal gesagt, Science advances one funeral at a time.
Ja.
Also es ist halt tatsächlich auch so, dass sogar im wissenschaftlichen Kontext sozusagen der Tod ein wichtiger Evolutionstaktgeber ist.
Total.
Und nur wenn die man sagt sogar, dass nicht nur die Koryphäen, der Tod der Koryphäen sozusagen die Möglichkeit einer Weiterentwicklung eines Faches gibt, sondern es müssen auch deren Schüler tot sein. Also es ist sozusagen, du musst die ganze Schule muss erst einmal ausradiert sein, damit das überhaupt.
Damit man darauf aufbauen kann.
Damit man wieder weitermachen kann, ja. Damit man wieder was Neues ausprobieren kann.
Ja, das ist, finde ich, mag alles total banal sein für, hat mich viel Zeit gekostet, warum sterben wir, warum, aber auch warum ist es zum Beispiel, es ist ja für einen Menschen gesund, gestreichelt, also Menschen werden schneller gesund, wenn sie gestreichelt werden, wenn du krank bist und jemand kümmert, warum ist das so? Und eigentlich ist es total naheliegend. Wenn jemand da ist, der sich um einen kümmert, wenn man das weiß, dass jemand da ist, dann kann man sich mehr konzentrieren auf seine Heilung und braucht sich nicht darauf konzentrieren, noch die ganze Zeit aufmerksam zu sein, um vielleicht ein potenzieller Feind kommt. Macht total Sinn. Hat mich Jahre gekostet, meines Lebens auf diese Idee zu kommen.
Es ist ja tatsächlich, Einsamkeit ist tatsächlich ein echtes Health-Risiko, also ein richtiges Gesundheitsrisiko. Es ist so, dass du schlechter schläfst, dass du nachts öfters aufwachst, dass du
Was ich mir nur sehr schwer vorstellen kann als Vater eines noch relativ jungen Kindes. Ich habe schon besser geschlafen, als er noch nicht da war.
Das könnte schon sein, ja. Insgesamt ist halt, dass ich Einsamkeit das ist auch eine interessante Sache, ne? Also manche Leute reden ja auch von der Einsamkeitsepidemie, nicht erst seit gestern, sondern seit schon langer Zeit, dass halt ganz, ganz viele Leute sehr, sehr einsam sind in unserer Gesellschaft. Und das ist natürlich auch ein Tabuthema. Also das ist auch ein Thema, wo Leute, die einsam sind, nicht gerne drüber reden.
Klar.
Und
ich glaube, es ist auch schwer festzustellen. Also ich meine, merk mal, dass du einsam bist.
Ja, ja.
Also klar, es gibt so akute Fälle von Einsamkeit, wo man es dann vielleicht richtig merkt. Aber so, dass es halt auch der Alltag ist. Ich glaube, das ist auch nicht trivial.
Und vor allem gerade so alte Leute, ne, die vereinsamen halt wirklich.
Das ist logisch.
Das ist schon krass. Und
das ist ja auch so gerade unter Männern, ältere, auch in Ehen vereinsamen Männer gerne mal. Die haben dann halt also Frauen mussten quasi schon ihre ganze Zeit rumkämpfen. Liegt ihnen vielleicht auch mehr. Soziale Kontakte zu haben, weil halt so in der klassischen westdeutschen Familie halt der Mann war auf Arbeit und hatte halt keine großen Freundschaften, fliegt halt keine sozialen Kontakte und darum sind es auch öfters mal ja die Frauen, die technisch jetzt deutlich, gerade was das Mobiltelefon, also so Smartphones angeht, also in meinem Umfeld ist das so im direkten Familienumfeld, bei meinen Eltern nicht, da würde ich sagen, ist es eher mein Vater, aber so gerade bei Diana, so in deren Umfeld, sind es immer die Frauen, die wissen, wie man das Telefon bedient.
Meine Mutter auch, ja.
Und die Männer haben eigentlich keinen blassen Schimmer davon. Und weil halt die Frauen die sozialen Kontakte am Leben erhalten und die laufen nun mal wesentlich ganz stark übers Mobiltelefon. Und darum vereinsamen Männer gerne mal auch in Beziehungen im Alter, weil dann halt, weil sie sich nicht drum kümmern, weil sich halt immer die Frau drum kümmert, dann kriegen sie irgendwann gar nicht mit. Und das finde ich schon spannend.
Das ist nämlich auch so eine Sache. Ich glaube, das Patriarchat besteht auch in einem großen Teil daraus, dass Frauen Teil der Infrastruktur sind.
Ne? Ja.
Also um nochmal diese Infrastrukturgeschichte
zu machen. Ja, ja.
Also das Stichwort dabei ist natürlich Care-Arbeit. Ne? Mhm. Also sozusagen, das ist immer schwierig in Deutsch zu übersetzen, aber so Kümmerarbeit, also so im Endeffekt Dinge, die gemacht werden müssen. So, also ein Kind, das versorgt werden mhm. muss, ein Haus, das geputzt werden muss, eine Wäsche, die gewaschen werden muss, eine Straße, die gefegt werden muss. All das ist Care-Arbeit im Endeffekt. Ne? Also im Endeffekt Maintenance mhm. vielleicht so. Wieder ein englisches Wort, egal. Instandhaltung. Ja? Instandhaltung, sich drum kümmern. Arbeit. Interessanterweise, wenn du dir die Ideengeschichte zu Arbeit anschaust, insbesondere auch der Linken, dann kommt halt Care-Arbeit nicht vor.
Ja.
So, also du hast halt sozusagen so der Marxismus, ne? Also man muss der Marxismus hat ja immer sozusagen so die Idee, dass Wert aus Arbeit entsteht.
Hm.
Meint damit aber immer nur produktive Arbeit. Das heißt also Arbeit, die Dinge erschafft.
Ne? Genau.
Von Arbeit, Care-Arbeit hat dort tatsächlich auch einen Platz, die nennt sich dort reproduktive Arbeit, das heißt also die Reproduktion der Arbeitskraft, ne? Also das heißt, die Arbeitskraft, die Produktives schafft, muss wiederum regeneriert werden durch.
Aber ist nur Mittel zum Zweck.
Genau, ist aber nur ein Mittel zum Zweck, sozusagen so eine mittelbare Arbeit, die Reproduktionsarbeit, die dann eben sozusagen, genau, also die Idee beim Marxismus ist, dass du halt deinen Lohn bekommst und dieser Lohn eben die Höhe deiner reproduktiven Einsätze widerspiegelt. Das heißt also, möglichst nur so viel, wie du es gerade brauchst, um deine Arbeitskraft zu regenerieren. So, und und Differenz davon sozusagen von der Produkt von dem Wert, den du schaffst und dem Lohn, den du bekommst, ist sozusagen der Profit des Unternehmens. So kurz Marxismus. Aber tatsächlich zu sagen irgendwie, dass aber so wurde tatsächlich auch sozusagen die reproduktive Arbeit oder sagen wir mal Care-Arbeit in der Gesellschaft immer gesehen. Ne? Also ein Großteil der Care-Arbeit, der hat überhaupt kein Preisschild. Ja, also lange Zeit, das war einfach sozusagen die Frau im Haushalt, die halt
genau.
im Haushalt schmeißt. Die hat einfach kein Geld gekriegt. Die hat das einfach gemacht, ja. Und das ist so ein krasser Bias, der innerhalb der Gesellschaft unterwegs ist, den wir gerade erst anfangen zu reflektieren. Und ich finde tatsächlich, das ist sozusagen, ich halte das für auch eine der wesentlichen Erkenntnisse in der Ökonomie, eigentlich sozusagen die Rolle der Care-Arbeit innerhalb der Gesellschaft, einfach mal zu reflektieren, auch dann oder gerade deswegen, weil sie außerhalb der ökonomischen Gesamtrechnung immer lief, ja. Und das Ausmaß der Ungerechtigkeit des Patriarchats wird erst überhaupt sichtbar, wenn du überhaupt anfängst, mal so Care-Arbeit zu bepreisen. Und das Interessante ist natürlich, dass uns auch deswegen vielleicht auch erst deswegen auffällt, weil wir erst jetzt anfangen, Care-Arbeit zu bepreisen. Ne? Also, keine Ahnung, Hebammen, Kindergärtnerinnen und Putzkräfte zu bezahlen. Was halt lange Zeit einfach nicht der Fall war. Das war ja einfach sozusagen, das war das, was halt die Hausfrau gemacht hat. Und jetzt macht das zwar immer noch viel auch noch die Hausfrau, aber jetzt ist es sozusagen allgemein schon normal geworden, dass jeder sich so eine Putzkraft leistet oder so. Ne? Und dadurch sozusagen das auffällt. Oh, Moment mal, das ist ja tatsächlich auch Arbeit, die man eventuell auch bezahlen muss. Und wenn man dann noch mit einberechnet oder noch mit einbezieht, dass tatsächlich sozusagen so eine Form von, ja, also die, da gibt es ja diese ganze Diskussion um den Gender Pay Gap, ne? Irgendwie Frauen verdienen im Schnitt, keine Ahnung, 30% weniger als Männer. Und
Ich dachte, das wären nur 20, aber okay. Hm?
20 bis 30%,
keine ja.
Ahnung, irgendwie sowas. Und das Interessante ist natürlich, dann kommt da immer so ein Maskulinist oder so ein Männerrechtler irgendwie um die Ecke und sagt, oh, Moment, das ist ja ganz anders. Frauen machen einfach nur Jobs, die schlechter bezahlt sind.
Ja, warum wohl?
Genau. Und dann muss man sich überlegen, warum werden diese Jobs, die Frauen vermehrt machen, schlechter bezahlt? Ja. Und dann muss man nochmal ganz neu nachdenken über Valorisierungsprozesse, ne? Also solange es Frauen gab, die einfach so von sich aus die Care-Arbeit gemacht haben, ohne irgendwelche Bezahlung zu machen haben, war sie natürlich auch nichts wert. Weil, warum soll man jemanden für etwas bezahlen, was er sowieso macht, ja? Das heißt mit anderen Worten, da gab es gar keine Repräsentation innerhalb der ganzen Ökonomie dafür. Und das ist das Interessante.
Ich fand das jetzt in der ganzen Corona-Zeit so spannend, wo es vielen Leuten aufgefallen ist, was so dieses, warum werden eigentlich die ganzen systemkritischen Jobs so schlecht bezahlt?
Ja, stimmt, das ist auch ein gutes Beispiel.
Und das ist was so, das fällt euch jetzt auf? Also klar bin ich nicht systemrelevant, ich verdiene gut.
Ja.
Das ist doch logisch, dass ich nicht systemrelevant bin. Und das ist, ich glaube, das liegt auch immer in der Natur einer Gesellschaft, weil die Sachen, die systemrelevant sind, die wirklich so wichtig sind, dass du sie zum Überleben brauchst, davon brauchst du halt auch immer sehr viele Leute. Also das ist ja auch eine Basis, auf die du dich stützt, und das muss ja auch einfach austauschbar sein. Das kann ja kein super Experten, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch eine komplette Nichtbeachtung von einfach sehr, sehr wichtigen Sachen. Und
man sollte ja eigentlich denken, ne, wenn diese super wichtigen Dinge wie Krankenpflege, keine Ahnung, Supermärkte, Marktregale befüllen, whatever, also wenn diese super relevanten Dinge so unglaublich elementar für unser Überleben sind, dann wäre das doch eigentlich ein ziemlich guter Hebel, da auch mehr Geld rauszuschlagen, oder? Ich meine, sollte man so naiver Weise denken.
Sollte man eigentlich vermuten, aber ist es offensichtlich nicht, weil ansonsten wäre das schon passiert.
Der Punkt bei Care-Arbeit ist nämlich, dass Care-Arbeit, und das muss man einfach so hart sagen, wird tatsächlich so oder so erledigt. Ja? Weil es immer sich jemand findet, der sagt,
wir können nicht alle verhungern.
Genau, diese Dinge müssen einfach gemacht werden.
Mhm.
Wenn ein Säugling schreit, ja, dann ist es egal, ob du jemanden bezahlst oder nicht, dass der Säugling gefüttert wird. Es wird sich jemand finden, der sich um den Säugling kümmert. So. Auch weil wir Menschen, und da würde ich jetzt nicht einfach nur sagen, nur Frauen, obwohl Frauen im Zweifelsfall immer diejenigen sind, die das dann halt machen, aber weil der Mensch schon auch am Ende des Tages schon auch noch irgendwie fähig ist, aus seiner eigenen Scheiße rauszukriechen, ja, und zu sagen, okay, dann muss ich diese Scheiße einfach mal wegmachen. Und das heißt mit anderen Worten, man kann Leute auf Care-Arbeit nicht so gut erpressen. Ja, also mit Care-Arbeit nicht so gut erpressen, weil es halt am Ende gibt es immer jemanden, der das macht. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, warum Care-Arbeit so schlecht bezahlt wird. Weil es am Ende macht es doch immer irgendjemand.
Ich glaube, es liegt auch bis zu einem gewissen Grad daran, weil es halt, ja, weil es so üblich ist. Ich weiß nicht. Ich frage mich immer mal wieder, ich verdiene jetzt relativ gut oder sehr gut, und warum eigentlich? Was mache ich eigentlich, was jetzt so unfassbar viel wichtiger ist für die Gesellschaft? Wenn ich ehrlich bin oder auch wenn ich unehrlich bin, spielt keine Rolle, so wahnsinnig viel ist da nicht. Also ich meine, es ist halt, auf der einen Seite denke ich mir schon, so halt, wenn irgendwie ein Bauarbeiter ankommt und sagt halt, ja, ich mache hier die eigentliche Arbeit, der Architekt, aber ja, du wirst das halt auch nicht, wo du die Mauer hinmachen sollst, wenn der Architekt nicht da ist. Du wirst vielleicht irgendwo eine Mauer hinmachen und jetzt Ende des Tages was gemacht, aber ob ein Hausbau rauskommt, ist jetzt auch noch mal eine andere Frage, insofern ist das schon noch wichtig. Und ich sage nicht, dass es total überflüssig ist, aber das hat ja auch wahnsinnig viel damit zu tun, also dass halt Leute einfach, warum verdiene ich viel? Weil mir jemand viel dafür geboten hat. Und das hat ja auch eine Menge mit Gewohnheit zu tun. Und
ja, nee, ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, dass ich glaube, hier muss man dann irgendwie aufpassen, weil jetzt kommt ganz schnell so eine Markt mit Metapher in den Sinn, aber weil es natürlich das, was du tust, nicht jeder tun kann. Ne? Also man braucht, ja, halt, man braucht halt eine gewisse Ausbildung, man braucht halt eine gewisse Zeit, die man investiert hat in das Lernen von Programmieren und Praxis und so weiter und so fort, um dann halt irgendwie das tun zu können, was du tust. Und deswegen gibt es halt eine geringere Anzahl von Leuten, die das tun können. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch die, es hat mit Macht zu tun.
Ja, das hat genau das. Also das ist, ich glaube dieses erste Narrativ nur begrenzt, weil es halt, ich weiß zum Beispiel, dass Frauen jetzt nicht schlechter geeignet sind, Software zu entwickeln als Männer, aber trotzdem gibt es deutlich weniger Frauen in dem Bereich. Und das hat seine Gründe. Und das hat seine Gründe auch darin, dass Frauen bis zu einem gewissen Grad fast systematisch weggebissen werden oder halt nicht auf bestimmte Positionen kommen und halt darum eher die Nischenposition füllen. Und die halt nicht so prestigeträchtig sind. Und das hat, wenn du jetzt das aus einer reinen Marktperspektive sehen würdest, dann müssten sich da andere Verhaltensmuster entwickeln.
Ja, also ich würde sagen, es hat viel auch mit Kultur zu tun, im Sinne von eine bestimmte Art von Beruf wird halt als besonders männlich wahrgenommen und bestimmte Form von Beruf wird besonders weiblich wahrgenommen. Und tendenziell tendieren wir immer auch dazu, Rollenmustern zu entsprechen nach wie vor, ne? Also und das gilt für die Frauen auch genauso, ne? Dass sie halt, ich glaube, es gibt einfach weniger Frauen, die sich als Programmierer imaginieren, wenn sie jung sind, sondern weil die gesellschaftlichen Rollenmuster einfach ihnen andere Dinge vorgeben als erstrebenswertes Ziel, ja. Und
aber ich glaube auch darüber hinaus, also ich meine, es war ja durchaus, es gibt ja diese berühmten Beispiele, dass, also zum Beispiel habe ich neulich ein Video darüber gesehen, über der Schnitt im Film.
Ist immer so lustig, wie du immer irgendwelche Videos zitierst.
Das ist halt alles, was ich mache. Ich gucke abends YouTube und probiere da schlaue Sachen zu gucken. Das ist, das ist eine Videoserie, die heißt Now You See It. Kann man sehr gut gucken. Und der hat halt darüber, dass der Schnitt war auch immer so eine klassische Frauenaufgabe. Weil das war halt was gemacht werden musste. Und es war halt eine lange Zeit lang auch wirklich
eine. Es ist auch langwierig, es ist auch anstrengend.
Sehr anstrengende und monotone Arbeit. Du musst es halt.
Programmieren übrigens auch, ne? Also genau. Programmieren wurde auch zuerst von Frauen gemacht.
Ich habe jetzt den Schnitt genommen, weil es fast ein bisschen plakativer ist. Aber die prestigeprächtigen Sachen sind immer die Regisseur geblieben und die Schauspieler geblieben, obwohl dir, ich habe mal Stories über Star Wars gehört, wie Star Wars im Schnitt gerettet wurde und das halt sehr, sehr, also das viele Leute, die von Film Ahnung haben, ich gehöre nicht dazu, aber sagen, so ein Film entsteht im Schnitt. Mhm. Und das halt bis heute eine Position ist, innerhalb des Ganzen, die halt relativ irrelevant ist.
Quentin Tarantino hatte auch eine Cutterin, die sozusagen, also im Endeffekt die Frau war, die ihn
ihn gemacht hat.
So.
Und also, trotzdem weißt du ihren Namen nicht.
Ja, ich habe ihren Namen gerade nicht.
Genau.
Aber, sie hatte zumindest, wurde sie sehr, sehr.
Wissen wir, dass es sie gibt.
Ja, ja. In der Tarantino-Doku, die ich letztens gesehen habe, wurde sie sehr, sehr prominent dargestellt. Aber egal. Ja.
Genau. Und das ist auch bei
die ist aber mittlerweile tot. Die ist, glaube ich, gestorben.
Und das ist halt, ja, bei Programmierern genauso. Das ist halt irgendwie.
Die sterben auch manchmal, ja.
Die sterben auch. Das stimmt zum einen. Nein, das stimmt nicht. Das ist alles Bullshit. nee, aber dass halt Programmiererinnen wesentlich populärer wären, als ihr Job noch als unwichtiger galt und jetzt so nach und nach da rausgedrängt werden aus dem ganzen Bereich.
Das ist interessant. Also am Anfang waren sozusagen, die Jungs haben die Maschinen gebaut, ne, die großen Computer, so damals noch
irgendwie. Das war auch Lochkartenstanzen. Das war auch kein guter Job. Aber die.
Ja. Und die Frauen, das Interessante an Computern ist ja tatsächlich, dass der Begriff Computer, bevor es Computer gab, Frauen bezeichnet hat. Also bestimmte Frauen, die vor allem auch im Zweiten Weltkrieg nichts anderes gemacht haben als Matrizenrechnung für ballistische Bahnen und solche Sachen und kryptografische Geschichten. Die hatten ganze Sweatshops voller Frauen, die im Zweiten Weltkrieg nichts anderes gemacht haben als Rechenaufgaben auf dem Papier, die dann halt zusammengeführt wurden und dann im Endeffekt sozusagen so Parallel Processing, ja, irgendwie. Mhm. Und die nannte man Computer.
Ich habe mal gehört, dass das im nach der Französischen Revolution, als sie auf das metrische System umgestellt haben, es ist eine Geschichte, die fast zu gut ist, um wahr zu sein, dass viele Friseure dafür genommen worden sind, weil Friseure nach der Französischen Revolution wesentlich weniger gebraucht worden sind, weil die ganzen Perückenträger alle keine Perücken mehr brauchten, weil sie keinen Kopf mehr hatten. Und dass diesen Leuten dann auch, also dass die Umrechnungstabellen quasi gebaut haben, um auf das metrische System von all diesen ganzen Kleinstsystemen umzurechnen. Und die auch nur, das runtergebrochen ist auf Plus und Minus so ein bisschen, so halt jeder hat dann einen Schritt gemacht, weiß eigentlich gar nicht genau was und dann habe ich was ausgerechnet. Und das ist halt, und darum sind dann irgendwelche Umrechnungstabellen entstanden.
Interessant. Ja.
Aber die wohl auch schon Computer hießen.
Die sind auch schon Computer.
Dass das auch die Jobbezeichnung Computer war.
Ja, interessant. Ja, auf jeden Fall, also Computer, ich meine, Computer heißt ja im Endeffekt nur
Berechner.
Berechnen, ne? Also, genau. Und ja, also das heißt, noch bevor es Software und Hardware gab, waren Frauen Computer. Ja, was wollte ich noch sagen? Die Wertschätzung und Macht. Ich glaube, wenn man zum Beispiel andere Wirtschaftszweige einmal anschaut, ne, also zum Beispiel innerhalb von Unternehmen sind die meistens die Leute, die am meisten verdienen, sind die Vertriebler. Aha. Diejenigen, die Kundenrand schaffen. Ne? Das liegt natürlich meistens daran, dass die doch irgendwie einen Bonus pro Kunde kriegen, irgendwie einen bestimmten bestimmte.
Du sitzt an der Quelle.
Genau, du sitzt im Endeffekt am Revenue Stream. Ja. Und ich glaube, man kann relativ gut korrelieren Einkommen von, wie nah bist du am Revenue Stream von irgendwelchen Dingen. Ne? Und im Endeffekt, ich beschäftige mich gerade mit so einer Wirtschaftstheorie, die eigentlich relativ unbekannt ist. Ich bin auch gerade erst mehr oder weniger durch Zufall drauf gestoßen und ich finde die sehr, sehr spannend. Die nennt sich Resource Dependency Theory. Und die geht eben davon aus, es ist so eine Art Organisationstheorie. Ne? Also die fragt sich halt, okay, Organisationen, wie sind die strukturiert und wie arbeiten die und wonach handeln die und so weiter und so fort. Und normalerweise würdest du zum Beispiel sagen, okay, du hast halt ein Unternehmen irgendwie und das Unternehmen versucht halt irgendwie seinen Gewinn zu maximieren und ist am Markt und solche, das ist sozusagen die Standardtheorie, wie so mal Mikroökonomie verstanden wird. Und die sagen halt so, nee, also eine Organisation ist erst einmal abhängig von Ressourcen. Jede Organisation ist abhängig von Ressourcen. Und das heißt mit anderen Worten, sie ist abhängig von ihrer Umwelt in gewisser Hinsicht. Und die Beziehung zwischen einer Organisation und ihrer Umwelt ist eine Beziehung zwischen ist sozusagen eine Beziehung von Ressourcenverbindung. Das heißt also mit anderen Worten, eine Organisation wird allein um ihr Überleben zu sichern, immer versuchen, ihren Zugang zu Ressourcen zu sichern. Sei es diese Ressourcen, sei es zum Beispiel Arbeitskräfte, neue Mitarbeiter, seien es irgendwelche Rohstoffe, seien es irgendwelche Informationen, seien es irgendwelche, was, whatever, ja, irgendwelche Ressourcen. Und diese Ressourcenströme zu kontrollieren, haben sie halt festgestellt, ist, wenn du dir eine Organisation von innen anschaust, dann sind tatsächlich diejenigen, die wichtigsten Personen innerhalb einer Organisation, die diese Ressourcenströme bewerkstelligen. Und die sozusagen diese Ressourcenströme kontrollieren in dieser Hinsicht, ne, dadurch. Und diese Sichtweise auf Organisationen macht total Sinn, finde ich persönlich. Weil diese und wenn du es dir genauer anschaust, dann hast du halt sozusagen immer nicht eine nur eine Dependence on Resources, sondern du hast auch mal eine Interdependence von mehreren Organisationen. Also du hast ja, die Umwelt von Organisationen sind ja meistens andere Organisationen. Ne? Du hast irgendwie ein Unternehmen, du hast Konkurrenten, du hast Zulieferer, du hast den Staat, du hast alle möglichen anderen
Red mal weiter.
Okay. Du hast alle möglichen anderen Formen von Organisation, mit denen deine Organisation sozusagen in einem interdependenten, also das heißt also einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis steht. Und diese Abhängigkeitsverhältnisse zu managen, ist am Ende des Tages sozusagen die wichtigste Sache, die eine Organisation, und zwar egal, ob es jetzt ein Unternehmen ist, eine Non-Profit-Organisation, wiederum ein Staat oder vielleicht auch eine Plattform oder whatever, was immer das ist, sozusagen immer diese diese Abhängigkeiten zu managen. Und ich glaube, dass halt tatsächlich, also und einerseits kann sich, genau, einerseits kann man aus dieser gegenseitigen Abhängigkeit kann man eine direkte Machttheorie auch ableiten. Da gibt es auch ein spannendes Paper zu. Nämlich tatsächlich eine gegenseitige Abhängigkeit von Organisationen oder von Individuen oder wie auch immer, kann natürlich ein gewisses Ungleichgewicht haben. Auch wenn wir sozusagen gegenseitig abhängig sind, ne, weil wir zum Beispiel ein gemeinsames Ziel haben. Also beispielsweise nehmen wir mal Max und mich. Ne? Also Max und Max ist total auf mich angewiesen, wenn er ein WMR machen möchte. Und ich bin genauso angewiesen auf Max, wenn ich ein WMR machen möchte. Das heißt also, wir haben sozusagen eine wechselseitige Abhängigkeit, wenn es darum geht, WMR zu machen. Und das heißt, die Organisation WMR basiert im Endeffekt aus zwei wechselseitig abhängigen Individuen. Und jetzt könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich zum Beispiel habe jetzt noch so einen anderen Podcast, ich habe jetzt noch Planet B. Ne? Und für Planet B bin ich überhaupt nicht abhängig von Max. Und das heißt mit anderen Worten, dass ich sozusagen eine geringere Abhängigkeit habe von Max als Max von mir, weil ich sozusagen diese alternativen Optionen habe. Und das heißt mit anderen Worten, das ist jetzt hypothetisch, weil Max hat natürlich noch auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Nerds FM und so weiter und so fort. Das heißt also.
Ich glaube, ich muss mal wieder Nerds FM machen. What?
Ich versuche jetzt einfach gerade so eine theoretische Konstellation zu erklären.
Theoretisch,
wie sozusagen Macht aus Interdependenz entsteht, ja.
Ja. Yeah.
Und ein anderes Beispiel, also der Typ, der das halt mal aufgeschrieben hat, heißt, glaube ich, Robert Emerson. Robert Emerson hat
den kenn ich. Der hat diesen Online-Shop gemacht, ne?
Nicht Emerson, sondern Emerson. Emerson, also ganz anderer Name. Emerson. Und der Und der hat das irgendwie an spielenden Kindern dargestellt, ne? Also sozusagen, du hast halt A und B, die Kinder A und B, und die wollen halt, die haben ein gemeinsames Interesse, die wollen halt spielen, und zwar zusammenspielen, und das heißt, mit anderen Worten, sind beide halt wechselseitig voneinander abhängig. Mhm. Und jetzt kommt sozusagen C hinzu, in der Nachbarschaft, ein neues Kind in der Nachbarschaft, und A freundet sich mit C an, ne? Und auf einmal ist halt sozusagen A sowohl mit C als auch mit B befreundet, und ist deswegen sozusagen verringert seine Abhängigkeit von A als auch von B. Mhm. Ja? Und das heißt mit anderen Worten, du hast ein Ungleichgewicht innerhalb dieser Beziehungsnetzwerkes. Und ein Großteil von sozialen Interaktionen basiert darauf sozusagen was halt Emerson Balancing Operations nennt. Also das heißt, versuche sozusagen Balance wiederherzustellen innerhalb von interdependenten Beziehungen. Und eine davon ist natürlich, dass zum Beispiel B sich einfach auch mit C anfreunden könnte. Ne?
Logisch.
Oder dass B auch wieder andere Freunde kennenlernen würde, also sozusagen alternative Ressourcen aufmachen würde.
Mhm.
Sozusagen. Naja, jedenfalls ganz, ganz spannend, also sozusagen über Macht und Interdependenz nachzudenken. Und das heißt, aber mit anderen Worten, wenn man das sozusagen auf Organisationen bezieht, sind immer diejenigen am meisten, am mächtigsten, die halt Beziehungsmanagement für wichtige Ressourcen des Unternehmens von Organisationen bewerkstelligen können. Und je näher die Leute sozusagen an dieser Ressourcenkontrolle dran sind, desto höher werden sie bezahlt. Es hat halt so nichts mit Leistung zu tun, es hat nichts mit irgendwie Wissen oder nur notwendigerweise Wissen zu tun. Und weißt du, warum du so gut bezahlt wirst, ist halt einfach, dass du eben tatsächlich die Ressource programmieren können, dass du sozusagen die managst. Also sozusagen Arbeitnehmer sind sozusagen immer die Manager ihrer eigenen Ressourcen.
Hm.
Oder der Zugang zu ihren eigenen Ressourcen.
Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe jetzt gerade nicht.
Aber der Finanzvorstand wird trotzdem immer besser bezahlt werden als du.
Ja, ja, ohne Frage. Das sowieso.
Und die Vertriebler auch.
Ja, das ist sowas, was ich halt für mich irgendwann mal festgestellt habe, was ich irgendwann oder also irgendwo gelesen habe, was mir. Man will immer in einem Income, also es gibt Cost Center, also Bereiche, die nur Geld kosten und halt darum möglichst klein zu halten sind. Und du hast Profit Center, genau. Und man will immer in einem Profit Center arbeiten, weil es immer besser bezahlt wird, in einem Profit Center zu arbeiten. Oder auch sonst einfach mehr Ressourcen ausgestattet wird, als in einem Cost Center zu arbeiten.
Ja. Genau, und Care-Arbeit ist immer Cost Center, ne?
Also, genau.
Weil das ist sozusagen Maintenance.
Katze. Jetzt muss ich mal ein bisschen. Also,
dir gegenüber noch zutraulicher als mir. Warum mag die dich so?
Weil ich mit Katzen umgehen kann. Ich mag Katzen auch.
Ja, aber ich mag Katzen auch.
Ah, ich hatte mal Katzen, das merken die.
Stimmt, du hattest ja mal eine Katze.
Drei,
nacheinander aber, ne?
Ja, es waren zwei Brüder und dann ist einer von den beiden Brüdern gestorben und dann haben wir noch eine Katze, die Luna, dazu geholt und dann waren das mal im Laufe der Zeit drei Katzen sozusagen und immer zwei gleichzeitig.
Das strahlst du noch so aus, ne?
Ja, ich habe irgendwann mal gelernt, mit Katzen kann man, am besten ignoriert man sie die ganze Zeit über.
Ja.
Und dann
kommen die von alleine.
Und dann kommen sie von alleine. Weil irgendwie sind sie dann doch auch ein bisschen abhängig von einem. Ja. Ach, ich mag Katzen. Das traue ich mich ja gar nicht. Diana will keine Katzen. Und ich glaube, Kolja, und ich hab's bisher nicht gemacht und ich habe es eigentlich auch vor, weiterhin nicht zu tun.
Warum mag Diana keine Katzen?
Ich glaube nicht, dass sie Katzen nicht mag. Sie geben ihr halt nicht so viel. Also es ist halt so, sie macht eine andere Kostennutzungsrechnung, als ich mache. Also ich glaube, sie hat die Katzen immer gemocht, als sie noch da waren. Aber es war für sie auch immer klar, wenn die weg sind, dann kommen auch keine neuen mehr.
Hm.
Und jetzt ist Kolja natürlich ein bisschen so langsam auf Haustiere angespitzt. Und ein guter Kumpel von ihm will auch, hat sich auch eine Katze gewünscht. Und ich und er Kolja spielt auch gerne abends so von sich aus, ja, ich bin das Katzenbaby und dann macht er so irgendwie so Katzen. Und ich habe mir die Frage immer, willst du denn vielleicht auch eine Katze? Weil das ist natürlich so, wo man das Kind so in Stellung ziehen könnte, um halt die eigenen Interessen ganz gut zu verteidigen. Aber mache ich nicht. Das ist was ich, wo wir vorhin drüber waren, so über diese ganzen komplexen Beziehungssysteme. Ich bin ja schlecht im Lügen und ich habe ja im Laufe der Zeit gelernt, dass für mich irgendwann mal, also Lügen ist ja auch was ja unfassbar viel kognitive Ressourcen erfordert, weil man muss ja.
Das glaube ich dir nicht.
Dass ich nicht gut im Lügen bin oder dass es unfassbar viele kognitive
Ressourcen. Beides.
Weil sonst könntest du ja nicht so gut lügen.
Ressourcen, die du einfach nicht hast, ich weiß, Max.
die ich einfach für andere Dinge einsetze.
Ach so.
Nee, aber es ist ja, du musst ja, man hat ja dann immer unterschiedliche Geschichten, die man unterschiedliche Personen gegenüber aufrechterhalten muss.
Ja, ja.
Und irgendwann fällt das Ganze halt vermutlich in sich zusammen, weil halt man, weil das Beziehungskomplex so, Beziehungsnetzwerk so komplex wird, dass du es nicht mehr aufrechterhalten kannst, vernünftig. Und dem Problem kann man relativ entspannt umgehen, wenn man von vornherein einfach immer allen dieselbe Geschichte erzählt, was relativ einfach zu machen ist, wenn es bei allen die Wahrheit ist.
Ja.
Weiß nicht, ob mich das unbedingt ein Leben vorangebracht hat, aber es macht das Leben einfacher, glaube ich.
Auf jeden Fall. Wahrheit ist ein extremer Komplexitätsreduktionsmechanismus.
Max, du siehst müde aus.
Ich bin jetzt auch langsam müde. Wir haben jetzt auch schon schon wieder 2 Stunden 40 Minuten haben wir jetzt gemacht. War eine schöne Folge.
Okay, dann hoffen wir mal, gibt uns mal Feedback, was das Aufnahmegerät von Michael taugt.
Genau, bin gespannt auf die Aufnahme und ja, bis demnächst.
Bis demnächst.
Tschüss.
Ciao.